Electrify, der Podcast.
Mit Jana Höfner in Stuttgart. Servus Jana.
Und Jerome Brunel auf sicherem Abstand, gut 50 Kilometer Luftlinie entfernt, ohne Maske in Horb.
Jawohl, da sind wir wieder. Wir haben uns wieder lange nicht gemeldet. Das war auch nicht geplant, aber Corona lässt einfach nicht locker. Und wir haben jetzt entschieden, wir wollen endlich mal...
Was viele nicht wissen, Paragraph 12 der Corona-Verordnung Podcasten ist untersagt.
Nein, eine Person darf, glaube ich, zu mir kommen im Moment in Baden-Württemberg, oder? Ja, also ein Haushalt.
Podcasten ist untersagt, weil da wird so viel Unsinn gelabert und so viel Scheiße gelabert, dass da einfach zu
freut
viel
Aerosole ausgestoßen wird.
Dass das selbst übers Radio ansteckend ist, deswegen Paragraph 12 Podcasten ist untersagt.
Okay. Ja, wir haben beide viel zu tun gehabt die letzte Zeit, sowohl du in Baden-Württemberg als auch ich in der Schule. Und ja, jetzt haben wir überlegt, wie machen wir das? Und du hast heute Mittag, warst du ganz kurz da an meiner Haustür, hast dein Mikrofon wieder abgeholt. Ich hätte es ja auch gebracht.
Mit der Trennung?
Ja, ich hätte es ja auch gebracht, das Mikrofon, aber du hast gesagt, ich will aber wieder eine längere Strecke Auto fahren.
Ja, du weißt doch, dass der Richter gesagt hat, du darfst dich nicht mehr als 50 Meter beim Haus nähern.
Ja, und eigentlich wollte ich gerne nach Stuttgart fahren, aber nee, wollte Jana nicht. Sie hat es mir nicht gegönnt.
Nein, du sollst mit dem Arsch daheim bleiben, wie alle mit dem Arsch daheim bleiben sollen, auch wenn es unerträglich ist, den ganzen Tag mit dem Arsch daheim zu bleiben, aber... Jetzt sind wir keine 5 Minuten auf Sendung und schon habe ich wieder alles an Kraftausdrücken rausgehauen.
Ja, so ist die Jana halt.
So ja, aber das beschreibt auch ein bisschen meine Stimmung im Moment. So.
Ja, ja.
Ja, also wobei, ich bin ein lebender Kraftausdruck.
Wobei, wir haben ja eigentlich gute Gründe, gute Stimmung zu haben, weil wir sind prämiert worden. Wir haben tatsächlich einen Preis gewonnen. Also nicht der Podcast alleine, sondern der Verein und der Podcast Electrify auch, BW.
Der Verein erst
mal. Der Verein, aber,
der auch einen Podcast macht,
hat wurde, aber auch großartig der Podcast erwähnt in der Laudatio. Was haben wir denn für einen Preis gewonnen? Erklär mal.
Wir haben den Preis gewonnen vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg. Wir machen Mobilitätswende. Da geht es drum, ganz spannend, um Projekte, die sich mit Mobilitätswende auseinandersetzen. Und das ist ziemlich breit gefächert, vom ÖPNV über den Radverkehr, über Carsharing, über intelligente Verkehrssysteme und eben auch Elektromobilität, auch wenn es da vielleicht den ein oder anderen Diskurs gibt, auch dass das eine Antriebswende keine Mobilitätswende ist. Gab auch einige Beschwerden bei Twitter, die uns dafür dann gedisst haben, so Elektroautos sind auch Autos, hier Mongos. Ja, ich weiß nicht, ob man mit so einer Schwarz-Weiß-Sichtweise irgendwas weiterbringt. Jedenfalls haben wir diesen Preis gewonnen, das freut uns sehr. Es waren 67 Bewerberinnen und Bewerber, 20 Nominierte und 7 wurden dann tatsächlich ausgezeichnet. Von den 7 war einer unserer Verein und das hat uns sehr gefreut. Das ist mal jetzt gerade nach diesem harten Corona-Jahr, das ja auch für den Verein nicht leicht war, für viele Vereine nicht leicht ist, weil wenn ein Verein lebt vom Austausch mit den Menschen und gerade das verhindert ja Corona derzeit, dass wir uns mit den Menschen direkt austauschen können.
Und dann gab es ja eine Laudatio. Wer hat die eigentlich gehalten? Wer war denn das?
Ja, wer hat die Laudatio gehalten? Also das war Donnerstag ein Live-Event mit
tausenden Menschen Publikum.
Im VfB-Stadion war voll. Vorne dran standen auch noch 30.000. Nein, es war ein Livestream, moderiert vom Verkehrsminister Winfried Herrmann selbst. Und die Laudatios haben Laudatios, Laudatien, Laudazi.
Laudazinos.
Laudazinos. Haben zwei Poetry Slammern gehalten, und zwar Fee Prembeck und Lisa Marie Oll. Auch der Minister ständig über diesen Namen gestolpert. Mein Polnisch ist echt schlecht, das tut mir echt leid für alle Leute, die Polnisch können oder polnische Namen haben, aber mein Polnisch ist grottenschlecht. Olczakiewicz.
Ist doch nicht schwer, Olczakiewicz. Ist doch ganz leicht.
Olczakiewicz. Man muss halt erstmal die ganzen Buchstaben im Kopf in die Reihe bringen. Und außerdem ist Glühweinzeit, Jerome.
Ja, deswegen, und du hast mir keinen gebracht. Obwohl du vorhin da warst, hast du mir keinen Glühwein gebracht. Schäm dich. Aber trink ruhig den Glühwein. Und während du den Glühwein trinkst, hören wir uns mal die Laudatio an, die da gehalten worden ist.
Wir stellen uns vor, es ist Samstag in der Stadt. Ein Mann mit Auto trifft auf eine Frau, die auch eins hat. Er steht auf PS und ein Fahrerlebnis, wo vieles geht. Sie auch. Nur setzt sie auf E-Mobilität. Das ist nicht dasselbe, fängt er gleich an. Wie man denn die geringe Reichweite von Elektroautos vernachlässigen kann, die Frau lächelt gewinnend und fragt ihn nur keck, ach, wollen Sie denn jeden Tag 800 Kilometer weit weg? Für 500 reichen nämlich schon viele Modelle und alles weitere ist eine ziemlich große Welle für ziemlich wenig Fahrt, die man im Durchschnitt so zurücklegt, sagt sie entspannt, während sie sich zurücklehnt. Der Mann denkt nach und weiß nicht, was man entgegnet. Auf so viel Faktenwissen, dass sie mit so viel Freundlichkeit begegnet, doch dann holt er einen Klassiker aus der Totschlag-Argumente-Truhe. Was aber, wenn das alle tun? Dann gäb's doch überhaupt nicht genug Strom. Die Frau grinst, denn das Argument kennt sie schon. Und die Antwort darauf auch. Sie rechnet und leitet ihm her, wie viel Strom man wirklich bräuchte, wenn das so wäre. Sie hantiert mit Zahlen und kommt erst richtig auf Tour, als er fragt, wie es sei mit der Ladeinfrastruktur. Mit praktischem Beispiel, positiver Haltung und Zahlen, die kann man nicht leugnen, kann sie ihn schließlich überzeugen. Was? Sie wollen jetzt noch nicht auf Elektro umsteigen? Naja, vielleicht lassen Sie sich das lieber nochmal von Profis zeigen. Es gibt nämlich Menschen, muss ich neidlos anerkennen, die das sehr viel besser als ich hier gerade können. Sie verteilen Flyer, sie vernetzen sich, sie gehen auch mal zusammen feiern und setzen sich mit der Politik an den Tisch. Sie halten Vorträge und die Mobilitätswende frisch. Sie liefern behende den Grund, auf Elektroautos umzusteigen, wenn sie mit Worten und Fakten Vorurteile zerschneiden. Die Rede ist von Menschen, die sind Türen- und ZukunftsöffnerInnen, Menschen wie Jana Höfner, die heute einen Preis gewinnen. Naja, Jana, klar ist Jana nicht allein. Sie bewarb nicht sich, sondern ihren Verein Electrify BW, entstand aus der Zivilgesellschaft und zeigt mit seinem Vorbild, was man auf dieser Welt schafft, wenn man sich zusammentut und mit Unternehmungsmut zum Bindeglied wächst. Von Behörde, Mensch und Industrie geschätzt, geht der Verein gegen Vorurteile an, zeigt, dass man auch mit Elektro ein tolles Fahrerlebnis haben kann, ob Podcasts oder das Projekt LKWs emissionsfrei. Diese Leute hauen für ihre Mission rein, helfen auch bei der E-Mobil mit Großes für Mobilität zu leisten und darum verdient Electrify BW höchstes Lob. Ganz nach Janas Lebensweise, statt Zeigefinger, Daumen hoch.
Okay, Jana, sie hat ja in ihrer, finde ich, sehr schönen Laudatio einiges über den Verein gesagt. Wir haben eigentlich, obwohl wir ja für Electrify BW, also für den Verein diesen Podcast produzieren, eigentlich relativ selten darüber gesprochen, was der Verein eigentlich macht. Also was machen die Leute eigentlich, die Mitglied dieses Vereins sind und die sich da engagieren? Wir machen ja eine ganze Menge, wenn eben nicht Corona ist. Also Corona macht uns da wirklich einen ganz, ganz dicken Strich durch die Rechnung. Aber wir machen zum Beispiel auch Schulungen, ne?
Ja, seit letztem Jahr sind wir zusammen mit dem Volkshochschulverband Baden-Württemberg und der BW-Stiftung lief ein Projekt, dass wir Kurse in Volkshochschulen anbieten. Da hatten wir zwei Module, Elektromobilität im Alltag und Elektromobilität, der aktuelle Stand der Technik. Sind damit bis Anfang 2020 durchs Land getingelt tatsächlich, fast also von Waldshut-Tingen bis in Mannheim, alle Ecken dieses Landes ausgeforscht. Und mussten dann im März abbrechen, als der Lockdown kam und die Volkshochschulen schließen mussten und wir das auch nicht als Fernmodul anbieten wollten, weil das ja doch schon, also gerade das Elektromobilität im Alltag sehr vom Austausch lebt, von den Fragen der Menschen, die da beantwortet werden soll, weil die sollen ja dann irgendwie 1,5 Stunden Vortrag gehalten bekommen haben und dann denken, ja super, das habe ich auch vorher schon gewusst, sondern das ist mehr so ein Workshop-Format, wo man tatsächlich dann auch die Fragen der Anwesenden sammelt und die dann abarbeitet und das geht halt online sehr schwer. Das Projekt ist jetzt vorbei mit der BW-Stiftung, die hat das gefördert und hat den Volkshochschulen quasi diese Kurse bezahlt. Jetzt müssen die Volkshochschulen das selbst buchen, jetzt ist natürlich die Rückmeldung nicht mehr ganz so groß, wie als es umsonst war, aber es ist immer noch eine Rückmeldung da und das heißt, wir werden auch ab März, April auch wieder unterwegs sein in den Volkshochschulen, haben unser Programm nochmal ausgeweitet. Es gibt jetzt auch ein Modul, das sich mit den Umweltfolgen von Elektromobilität beschäftigt, weil wir gemerkt haben, dass das in den anderen beiden Kursen auch immer wieder ein großes Thema war der Anwesenden, die dann fragen wollten, ja, was ist mit dem Lithium und dem Kobalt und wo soll der Strom herkommen? Und der Diesel ist doch viel sauberer und warum fahren wir denn nicht weiter Benziner und was ist mit E-Fuels und was ist mit Wasserstoff? So diese ganzen Themen haben wir jetzt ein eigenes Kursmodul gewidmet. Das aktuelle Stand der Technik haben wir gemerkt, dass diese 2,5 Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten bei weitem nicht reichen. Haben dort regelmäßig überzogen, haben das jetzt ausgeweitet auf ein zweiteiliges Modul, also insgesamt 5 UEs Unterrichtseinheiten nach 45 Minuten, um da auch nochmal mehr einen tieferen Einblick in die verschiedenen Techniken zu geben. Da reden wir zum Beispiel über die verschiedenen Batterietechnologien. Ne? Warum gibt es Elektroautos schon seit sehr, also eigentlich schon länger als Verbrennerfahrzeuge, konnten sich aber über 100 Jahre nicht durchsetzen. Woran liegt das? Das ist natürlich das Batteriethema ganz groß. Schauen uns da an, was es an Batterien gibt und machen mal so einen Vergleich. Ne? Also wenn ich jetzt ein modernes Elektroauto habe und würde das mit Bleibatterien auffüllen oder mit Nickel-Cadmium oder Nickel-Metall-Hydrid-Batterien oder anderen Speichertechnologien, wie würde das aussehen? Wäre das praktikabel? Und dann nehmen wir zum Beispiel das Leistungsgewicht. Also wie viel Kilogramm pro Kilowattstunde brauche ich? Da lässt sich relativ schnell zeigen, warum das halt die Versuche in den 90ern mit Cadmium und Nickelmetallhydrid nicht so gut funktioniert haben und auch andere Nachteile dieser Batterietechnologien. Also Nickelmetallhydrid extrem große thermische Probleme hat. Also in Norwegen würde das nicht funktionieren. Ist so ein Teil, dann schauen wir uns die verschiedenen Motoren an. Was gibt es für Elektromotoren, Elektroautos? Also sind ja alles Drehstrommotoren in modernen Elektrofahrzeugen. Dann gibt es ja die Asynchronmaschinen, die Synchronmaschinen, die Fremderregenden, die Selbsterregenden, Reluktanzmotoren etc. pp. Wie funktioniert ein Drehstrommotor? Warum dreht der sich überhaupt? Wie funktioniert generell ein Elektroauto? Ne? Also ist es da wirklich nur wie bei meinem ferngesteuerten Auto, ich tue die Batterien rein und dann geht der Strom an den Motor, oder ist es da doch ein bisschen komplexer? Wo sind die Pferdefüße, wenn ich ein Elektroauto baue? Das haben ja einige Hersteller jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr lernen müssen, dass halt eben nicht Laptop-Akkus zusammenlöten, Elektromotor und Inverter dazwischen, sondern dass es da schon die ein oder andere Hürde gibt, die es zu überwinden gibt, wenn man ein gutes, performantes Elektroauto bauen will. Da hat Porsche ja viel Lehrgeld bezahlt, aber wahrscheinlich auch sehr viel gelernt und jetzt auch sehr viel Wissensvorsprung zusammen mit Rimac vor anderen, was jetzt im Taycan steckt. Elektromobilität im Alltag, da geht es dann tatsächlich so um die, ist mehr so ein Potpourri-Kurs-Workshop, wo es um die Fragen, der habe ich ja schon gesagt, dass wir da meistens am Anfang Fragen sammeln, die ein bisschen clustern und dann versuchen abzuarbeiten. Das heißt, der Kurs ist nicht immer gleich, sondern orientiert sich tatsächlich an dem Wissensbedürfnis der Leute, die da ist. Da kann es dann gehen von, wie kriege ich den Strom überhaupt ins Auto, was gibt es denn überhaupt für Fahrzeuge, ich habe den und den Use Case, was ist eigentlich, wenn ich mal in Urlaub fahren will, gibt es am Hotel eigentlich Strom und so weiter und so fort. Und wir haben 4 Referentinnen und Referenten, alle aus dem Vorstand des Vereins, die selber schon jahrelang unterwegs sind, viele 100.000 Kilometer elektrisch gefahren sind, auch in dem Technikthema tief drin stecken. Also wir haben 2 Ingenieure, die den Kurs zum Beispiel geben. Also da ist schon gut, ist hochqualitativ. Wir kriegen sehr viel positives Feedback von den Volkshochschulen, wo wir waren, von den Kursteilnehmerinnen. Und macht auch echt Spaß. Ich hatte im Sommer einen Kurs noch gehabt, so in der Phase zwischen den Lockdowns war ich in Pforzheim gewesen, bei geöffnetem Fenster und sehr wenigen Leuten im Raum. Ja, geht einem schon ein bisschen ab, auch dieser Kontakt. Auch sind ja alle Messen und alle Ausstellungen dieses Jahr ausgefallen im Verein. Es sind alle Vorträge, die wir eigentlich einmal im Monat haben, wir einen Vortrag, ist ausgefallen. Das knabbert natürlich auch ein bisschen am Zusammenhalt im Verein, weil man sich natürlich deutlich seltener sieht. Man sieht sich natürlich im inneren Kern öfters. Jetzt gerade in den geschäftsführenden Vorständen hat man immer irgendwas zu regeln. Oder im erweiterten Vorstand. Wir haben eine neue Webseite. Wir haben eine neue Webseite, Jerome. Hast du gesehen? Wir haben eine neue Webseite. Wir haben eine richtig gesehen, ja. Geile neue Webseite. Also jetzt, also das, was ich hatte ja vorher die Webseite gemacht haben, das war ja mehr so ein Verbrechen gegen die Online-Community.
Ja, jetzt übertreib mal nicht. So schlimm war es jetzt auch nicht.
Und jetzt haben wir eine neue Webseite, die funktioniert, die auch performant ist, dass die mal aufruft und dann erscheint die auch und nicht die mal aufruft und dann sich ein Glühwein machen geht und dann kommt sie irgendwann. Wir haben eine neue Webseite, ja, sehr schön. Und da war natürlich ein bisschen was an Kontakt, aber ansonsten knabbert Corona natürlich wirklich schwer am Vereinsleben, weil man viele Leute jetzt auch sehr lange nicht gesehen haben, die halt immer zu Vorträgen kommen oder die bei Veranstaltungen mal vorbeikommen. Wir haben passive Mitglieder, die halt den Verein finanziell unterstützen, durch ihre Mitgliedschaft unterstützen. Wir haben aktive Mitglieder, die mehrmals im Jahr bei Veranstaltungen dabei sind, uns da unterstützen. Und wir haben so einen festen Kern, die eigentlich bei jeder Veranstaltung dabei sind. Das formiert sich dann auch meistens aus dem Vorstand oder aus dem erweiterten Vorstand heraus. Plus 2, 3, 4 Mitglieder, wie zum Beispiel der Georg, der jetzt nicht im Vorstand ist, aber der bei ziemlich jeder Veranstaltung mit dabei ist und auch ganz vorne mit dabei ist und engagiert ist. Und ja, das fehlt dieses Jahr, aber es ist mein, was soll man machen? Wir wollen ja nicht, dass wir eine Vortragsveranstaltung in der Mäulesmühle machen. Wer schon mal da war, kennt ja die räumlichen Gegebenheiten. Das ist nicht wirklich weitläufig. Und da ist auch schnell die Luft aufgebraucht in dem Raum. Wir wollen ja dann nicht zum nächsten Superspreading-Event werden und sehen die Notwendigkeit geschlossen im Vorstand, dass diese Maßnahmen notwendig sind. Und dass man, also wir waren ja in Sins, wo waren wir gewesen? Schwetzingen, genau. Im Sommer in Schwetzingen, unsere einzige Veranstaltung dieses Jahr. Das war im Freien, das war bei niedrigen Infektionszahlen mit Mundschutz und Abstand. Das geht, aber jetzt, wenn wir Inzidenzen haben, teilweise von 200, 300, ist das einfach nicht möglich, können wir nicht machen. Und wir hoffen, dass wir im Frühjahr, wenn es wieder warm wird und messen, wie die iMobility anstehen, dass wir dann, und der Impfstoff da ist, dass wir dann wieder in ein geregelteres Leben kommen und alles wieder gut wird und wir uns endlich auch wieder sehen können und in den Arm liegen können und so weiter.
Ja, ich meine, der Verein macht unheimlich viel, du hast es ja gesagt, also diese Veranstaltungen in den Schulen und die Vorträge in der Meulesmühle, übrigens immer wieder Highlights, weil wir da wirklich hochkarätige Menschen immer wieder ansprechen können und einladen können, die da wirklich tolle Vorträge hören. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Porsche-Entwickler, der damals über den damals zu entwickelnden Porsche, genau, der da sehr, sehr viel erzählt hat. Solche Vorträge sind wirklich viel, viel wert. Wir sind auf verschiedenen Veranstaltungen präsent. Die Veranstaltung in Horb sollte eigentlich in diesem Jahr zusammen mit Electrify BW ausgerichtet werden. Kam es jetzt nicht dazu. Mal sehen, was ist dieses nächste, also 2021 machen können. Ich hoffe doch sehr. Schauen wir mal. Wir machen also eine ganze, ganze Menge und dafür haben wir eben den Preis bekommen und auch diese Lobhudelei von der jungen Dame, aber nicht nur von ihr, sondern auch vom Minister persönlich, vom Verkehrsminister Winfried Herrmann hier in Baden-Württemberg, der auch ein bisschen was dazu gesagt hat. Das hören wir uns auch mal an. Ich meine, man kriegt ja nicht jeden Tag eine Lobhudelei von einem Minister, ne?
Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Jana Höfner und Electrify BW. Ich kenne dich persönlich und auch die Initiative ja schon seit einigen Jahren, obwohl ich euch nicht rausgesucht habe, bin nicht in der Jury gewesen. Aber das kann ich bestätigen. Das ist echt Pionierarbeit, die ihr geleistet habt. Ihr habt Menschen überzeugt, ihr habt gezeigt, wie es geht. Und ihr habt vor allen Dingen alle möglichen Fahrzeuge vorgefahren, gefahren und gezeigt, elektrisch geht's. Ihr habt in Zeiten, als selbst die Automobilindustrie nicht so richtig an ihr Produkt geglaubt hat, habt ihr deutlich gemacht, das ist ein Zukunftsprojekt. Ein Auto der Zukunft ist eben klimaneutral, elektrisch, auf der Grundlage erneuerbarer Basis. Und ihr habt es nicht nur selber gefahren, sondern ihr habt euch überall hingestellt mit euren Ständen, die Leute informiert, sie reingesetzt, rein auch fahren lassen, also richtig gehen motiviert. Eine wunderbare Initiative zur Aufklärung für eine neue Art, Auto zu fahren. Alles Gute, macht weiter. Wir brauchen solche Pioniere wie euch und wir brauchen sie auch im Übergang.
Er sagt, mach weiter, macht weiter. Frage an dich, Jana, jetzt mal ganz ketzerisch gefragt. Müssen wir als Verein überhaupt weitermachen oder wird die Elektromobilität ohnehin Fahrt aufnehmen, dass wir gar nicht mehr benötigt werden, um die Leute aufzuklären und zu motivieren, jetzt ein Elektroauto statt einem Benziner oder Diesel zu kaufen?
Ich sag mal so, wir hatten ja dieses Jahr relativ wenig Ausgaben im Verein bei weiterlaufenden Einnahmen. Wir haben uns jetzt überlegt, wir buchen das nächste Schiff, was von Kalifornien nach Seebrücke fährt mit voller Teslas, werden dort mit einem Kampfjet landen und auf dem Deck steht ganz groß Mission Accomplished Electrify BW. Dann wird der erste Vorstand Andreas Hoden in Kampfmund in so einer schönen Lederjacke kommen und sich an Rednerpult stellen und erzählen, dass jetzt alles gut ist und wir nicht mehr gebraucht werden, weil die Mission ist erfüllt und Elektromobilität ist normal. Ja, das war's. Wird so im Mai passieren, wird ein Livestream geben. Vielleicht laden wir auch die Jungs von Clean Electric ein, dass sie dann darüber berichten, aber wird auf jeden Fall ein großes Event.
Und jetzt ernsthaft geantwortet?
So wie damals George Bush sagte, Mission Accomplished, ist auch in dem Fall natürlich noch keine Mission Accomplished. Wir sehen jetzt steigende Zulassungszahlen, steigende Anteile vor allen Dingen, was ja viel interessanter ist als die nackten Zahlen. Also wir hatten jetzt 22.965 waren es, glaube ich. Ich habe es wenigstens oft gesagt.
Im November?
Im November.
Knapp genau, 10% Zulassung von reinen batterieelektrischen Autos. Fast 10%, ich glaube 9,8 waren es. Also da war ich doch, muss ich ehrlich zugeben, Ja. Doch sehr überrascht, dass es tatsächlich fast 10% waren.
Jeder zehnte Neuwagen, also man muss es nochmal sagen, jeder zehnte Neuwagen in Deutschland im November war ein reines Elektroauto. Ungefähr genauso viel waren reine Plug-in-Hybride, ein bisschen mehr.
Leider.
Ja, haters gonna hate. Scheiß Plug-in-Hybride. Wenn es ein Auspuff hat, ist kein Elektroauto.
So.
Schieb deinen blöden Plug-in von meiner Ladesäule weg. Und jetzt haben wir wieder den ganzen Hate.
Ja, ist doch wahr. Entschuldigung. Ja, da lädt jemand, echt, da lädt also, jemand sorry, fällt echt an der Schnellladesäule mit 3,7 kW. Hallo?
Ja, mir fällt auch echt nicht ein, in welchem Szenario so ein Auto sinnvoll ist. Außer jetzt, wir haben ja da schon drüber geredet, ne? Also die Poolfahrzeuge bei uns im Staatsministerium, die halt in der Stadt rumfahren und die auch mal über Land fahren und es da bestimmte Einschränkungen gibt, welche Fahrzeuge du kaufen kannst. Dann ist das vielleicht sinnvoll, so ein Auto, aber ansonsten ist es völliger Schwachsinn, ein ganzes Jahr eine Batterie, ein ganzes Jahr einen Verbrennungsmotor rumzufahren, wenn es Elektroautos gibt mit Reichweiten, die vollkommen ausreichend sind und du irgendwie, wenn du es normal nutzt, alle zwei Wochen mal laden musst und auch lange Strecken kein Problem sind. Woran das aber auch liegt mit den hohen Zulassungszahlen, das müssen wir jetzt mal schauen, ob das jetzt ein Strohfeuer ist oder nicht. Also wir hatten ja eine lange Kaufzurückhaltung, haben immer noch eine Kaufzurückhaltung, gerade bei großen Anschaffungen, weil es natürlich auch viel wirtschaftliche Unsicherheit gibt im Moment. Und wer jetzt halt ein neues Auto kauft und am Autohaus vorbeigeht, der muss sich ja schon wehren, damit er kein Elektroauto kommt. Also da hat sich ja auch schon ganz schön was gedreht. Also vor zwei Jahren haben wir hier noch gesessen und haben gesagt, du musst mit vorgehaltener Waffe ins Autohaus gehen, wenn du ein Elektroauto kaufen willst und musst trotzdem noch bezahlen. Inzwischen ist es ja so, dass du die Autos hinterhergeworfen bekommst. Also ich habe gerade gestern gehört, ein Hyundai Kona, große Batterie, Leasing mit 15.000 Kilometer im Jahr, 200 Euro. Ja, also da, und die Anzahlung wäre, also ohne Anzahlung, das ist dann quasi die Buffer, ist dann die Anzahlung. Ich meine, hallo?
Ja.
Das Problem ist 200 Euro für einen Kona mit der 64 Kilowattstunden Batterie.
Wobei dann halt oftmals Lieferzeiten sind, die halt relativ schlecht sind. Also nicht bei Kona,
also wenn
nicht,
die den Kona so anbieten zum Leasing, dann haben sie ihn auch.
Hm. Ja, zwei, drei Monate musst du, glaube ich, schon warten, aber ja.
Ja, das musst du bei einem Verbrenner auch.
Klar, logisch. Aber es gibt eben auch viele Elektroautos, wo du halt deutlich länger wartest, ne?
Ja, aber diese haben halt verloren jetzt. Die haben jetzt halt verloren. Jetzt ist der Druck auf den Markt da. Die Leute wollen die Fahrzeuge haben und die Leute kaufen das, was da ist. Und das siehst du auf der Straße, was da ist. Das heißt, du kannst ja, also ich bin jetzt ja gerade von Stuttgart nach Horb gefahren. Da habe ich, glaube ich, jetzt 4 Zoes gesehen und 5 Model 3. Mhm. Das waren so die einzigen Elektroautos, die ich unterwegs gesehen habe. Das zeigt, glaube ich, auch ganz gut den Markt. Der Golf ist ja auch ganz weit da vorne bei den Zulassungszahlen. Nur komischerweise tauchen die Autos nicht so wirklich auf der Straße auf. Also es ist jetzt nicht so, dass man dafür, dass der Golf, glaube ich, auf Platz 2 ist dieses Jahr im Moment.
Man sieht auch relativ wenig ID3 bisher. Gut, aber da geht es ja gerade erst
los. Ja, ID3 sehe ich mehr als E-Golf. Aber gut, das liegt vielleicht auch daran, dass die mehr auffallen.
Ja, ich hab schon welche gesehen, sogar vor Verkaufsbeginn. Wahrscheinlich waren das Vorführwagen. In Horb habe ich einen ID3 gesehen, 2-3 Mal. Aber so in der freien Wildbahn sehe ich die bisher zumindest sehr selten. Obwohl die sich ganz gut verkaufen.
Der E-Golf hat dieses Jahr einen Marktanteil von gut 11%. Das heißt, jedes 10. Elektroauto, was man sieht, müsste eigentlich ein E-Golf sein. Ja, das ist jetzt natürlich
gut, aber die fallen auch nicht so auf, ne? Die fallen ja, also kannst
doch,
du
die fallen auf, weil die andere Tagfahrlichter haben. Die haben die diese
Ecke. Ja, aber wenn ich hinten dran fahre, dann sehe ich das halt nicht, ne? Wenn ich von hinten fahre. Gut, an dem E-Kennzeichen könnte ich sehen, aber ich gucke jetzt auch nicht auf jedes Kennzeichen,
genau, ob das E-Kennzeichen ist. Ich habe ja einen geschulten Blick dafür. Also ich erkenne ja, schon auf 7 Kilometer Entfernung, ob es ein Parkscheinautomat oder eine Ladesäule ist. Und ab 3 Kilometer sehe ich, ob es so funktioniert.
Okay, den Trick müssen wir mal verraten, aber das machen wir nachher.
Ja, das lernt man. Also damit ist der Golf tatsächlich auf Platz 2 dieses Jahr und die Zoe ist auf Platz 1 mit 17% Marktanteil und das Model 3 mit 9% Marktanteil.
Gut, jetzt kommt ja das Quartalsende bei Tesla. Da wird ja normalerweise nochmal richtig was auf die Straße geschmissen. Und
es sind 2 Schiffe gekommen, also es ist ein Schiff aus den USA
China gekommen. China, ja. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, mich hat es sehr überrascht, dass es tatsächlich jetzt rund 10% waren. Hat dich das auch überrascht oder hast du gedacht, ja klar, ist doch klar.
Ist ich sage das ja seit Jahren voraus.
Ja, ich ja auch. Also ich sage ja auch seit Jahren und das ist gar nicht mal auf meinem Mist gewachsen, sage ich ja auch, 2025 wirst du keinen Verbrenner mehr kaufen können.
Großartig. Ja, können wirst du den schon noch kaufen. Aber,
neu.
Nö, ja, ich auch behaupte, neu wirst du den noch kaufen können.
Aber na, schauen wir mal.
Die wirst du noch sehr lange kaufen können, neu. Aber die Frage ist halt, wie lange sie eine Rolle spielen. Es wird auch wieder hier einen Teil der Tränen geben. Wir sind ja jetzt quasi in der zweiten Anstiegsphase. Und wer sich ein bisschen mit damit auskennt, wie sich Innovationen durchsetzen, gibt es ja dann immer diese Early Adapter, beziehungsweise die Pioniere.
Das waren wir.
Ja, sozusagen. Und dann gibt es auch das Tal der Tränen. Also das heißt, bevor sich eine Technologie dann wirklich durchsetzt, gibt es nochmal so ein Plateau. Das werden wir sicher auch sehen, weil natürlich jetzt mit der steigenden Zahl der Fahrzeuge auch die Probleme steigen werden, die wir sehen werden in den kommenden Monaten, Jahren vielleicht. Kann der Ausbau der Infrastruktur mithalten? Kann die Zuverlässigkeit der Infrastruktur mithalten? Also die Elektromobilität lebt ja immer so ein bisschen am Rande des Abgrunds, was ihr Ruf angeht. Ne? Also im Moment ist der Ruf ganz gut, weil es ist günstig. Jeder, der es benutzt, merkt so, naja, eigentlich funktioniert es. Wenn ich eine lange Strecke fahre, bin ich mal ein bisschen länger unterwegs. Aber eigentlich geht's. Ja, dann kommt natürlich das Ärgernis an der einen oder anderen Ladesäule, wo man dann auch drüber wegsieht, weil ist ja eine neue Technologie. So mehr das in die Breite kommt, umso weniger hast du natürlich diesen Spirit bei den Kunden. Das war ja bei Tesla genauso. Model S, Model X Kunden, die haben ja alles hingenommen. Ja, da sind Türen abgefallen, der Kunde gesagt, geil, Tesla. Ja, dann ist irgendwie, der Sitz hat geknarzt, alle, ja, geil, Tesla. Ja, und bei Model 3 hat sich das schon gedreht. Da waren dann halt andere Kunden und haben gesagt, ja, Entschuldigung, ich habe gerade 70.000 Euro für das Auto hingelegt. Wäre schön, wenn er komplett lackiert wäre.
Wie ist eigentlich bei dir? Du hast ja auch ein Model 3 dir angeschafft. Du hattest vorher ein älteres Model S. Hast du es bereut, umgestiegen zu sein? Oder wie hat sich das inzwischen bewährt?
Also man muss sagen, bereut nicht wirklich. Also das Model S ist natürlich längenkomfortabler als das Model 3. Mhm. Also was die Sitzkomfort angeht, was das ganze Auto, das ganze Feeling vom Auto angeht, ist das Model S natürlich Längen vor diesem Model 3 heraus. Das habe ich halt jetzt erkauft mit mehr Reichweite, neuerer Technik, fährt auch kompakteres Auto. Ja, nee, bereuen tue ich das nicht. Das ist halt, wie man so schön sagt, wir haben beide ihre Vor- und Nachteile. Und
also du würdest es wieder so tun?
Ja, ich glaube, ich bin ganz glücklich mit meinem Model 3. Ab und zu, wenn ich mal mit Model S unterwegs bin oder mal jemand Model S, denke ich, oh, schon ein schönes Auto und so, ja. Aber es ist dann halt auch, wenn du irgendwie in der Stadt bist mit so einem Auto und im Parkhaus reinfahren willst, ja, dann kannst du mit dem Model 3 in viele Parkhäuser einfach vorwärts reinfahren, während du in manche Parkhäuser mit dem Model S rückwärts reinfahren musst, weil du halt vorwärts
nicht hochkommst. Ich fahre halt einfach nicht in Parkhäuser.
Ich gebe dir einen heißen Tipp, das S-Bahn-Parkhaus in Leinfelden, echt der Ding. Es geht mit dem Model S tatsächlich nur rückwärts, rein und raus.
Okay. Ja, ich fahre halt nicht in Parkhäuser. Ich habe einmal versucht, oder ich musste mal in ein Parkhaus in Paris, weil das Parkhaus gehörte zum Hotel und ich wollte das Auto nicht draußen stehen lassen in Paris und musste dann also in dieses Parkhaus rein und ich bin schier nicht reingekommen und habe mir dann auch die Felgen leicht beschädigt und verkratzt, was mir jetzt nicht so wahnsinnig, für mich nicht so wahnsinnig ärgerlich sind, aber es gibt Leute, wenn sie ihre Felgen verkratzen, geht die Welt ja unter.
Ich habe in Südeuropa, oder Gott, da wäre meine Welt aber schon lange untergegangen. mehrfach. Ich habe in Südeuropa habe ich einen Destination Charger, also die an Hotels geladen, wo du denkst, how the fuck kommt man auf die Idee, hier einen Destination Charger? Also echt in den hintersten Winkeln und Ecken, wo du wirklich irgendwie eine halbe Stunde brauchst, um mit dem Model S zu diesem Stellplatz zu rangieren. Auch einmal in Spanien, nee, in Portugal war es, glaube ich, wo ich einfach nicht reingekommen bin, weil die Garagenabfahrt war zu steil und mein Model S halt komplett aufgesetzt hat, also so mit Rädern in der Luft aufgesetzt hat. und dann so rein, so, ey, Entschuldigung, wie kommst du eigentlich auf die Idee, das Ding da reinzuhängen, wenn man nicht reinfahren kann? Wieso? Bis jetzt hat auch keiner ein Problem gehabt. Ja, die hatten alle Luftfahrwerk oder ein Model X, aber Model 3 oder Model S, keine Chance.
Ja.
Oder Luftfahrwerk.
Ja, ich habe schon öfter auch Videos gesehen, wo es abenteuerlich war. Wie gesagt, einmal in Paris hatte ich wirklich das Problem, aber ich fahre normalerweise tatsächlich nicht in Parkhäuser, weil ich einfach zu geil bin. Zu geil bin ich auch. zu geizig, wollte ich sagen.
Auf der Straße zu parken.
zu geizig bin, um in ein Parkhaus die Parkgebühren zu bezahlen. Gerade in Stuttgart, weil in Stuttgart kann ich ja umsonst draußen parken.
Ne? Das ja, ist ja, wer in Stuttgart sein Auto ins Parkhaus stellt, der kauft sich am besten Neues, wenn er vom Einkaufen kommt.
Ja. Nö, da hatte ich bisher kein Problem. Also du hast es nicht bereut, aber du hast ja gesagt, ein Model 3 ist zwar schon relativ klein im Vergleich zu einem Model S, wobei die ja nicht viel kleiner sind.
Ich habe gesagt, es ist klein, ich habe gesagt, es ist ein kompakteres
Auto. Genau, es ist kompakter. So, nicht viel kompakter, aber doch, auch gerade was den Wendekreis zum Beispiel betrifft, ist es schon sehr merkbar. Also der Wendekreis eines Model S ist ja schon, ja, heftig. Ja,
der vom Model 3 ist nicht unbedingt viel kleiner.
Ja, aber er ist durchaus schon kleiner. Ja,
ich habe da einen schönen Test, weil immer, wenn ich zu meiner Mutter fahre, ist da so eine T-Kreuzung und da konnte ich mit dem Model S gerade so wenden am Stück. Mit dem Model 3 kann ich da auch so gerade so wenden am Stück und mit meinem Smart kann ich da achten fahren.
Genau, und auf den Smart wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen. Du nimmst mir immer alles vorweg. Das war dir also noch nicht kompakt genug mit dem Model 3. Du hast gedacht, noch kompakter und du hast dir einen Smart zugelegt, weil Electrify fördert ja die Elektromobilität und Electrify BW hat ja auch ziemlich viele Smarts aus Spanien importiert. Kannst du da noch mal, also das ist ja schon eine Aktion, die schon länger dauert. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Ich denke ja, kurz, aber
ein oder andere
Mal, ja. Also noch mal kurz, ihr habt ehemalige Leihfahrzeuge, also aus der Leihflotte, hierher nach Deutschland importiert, von Spanien aus. Und habt die teilweise hergerichtet, teilweise auch nicht, je nachdem, was der Kunde wollte. Und habt die weiterverkauft. Ja, nicht hingerichtet. Du weißt, was ich meine.
Erst aber hingerichtet.
Hast du noch letzte Worte, Smart?
Das wird er noch.
Nee, nein. nee, aber wie viele Smart habt ihr insgesamt jetzt importiert?
Knapp 100 waren es.
Knapp 100. Und ein paar davon waren ja auch dann auch nicht mehr zum Laufen zu bringen, weil die Batterie hinüber war, ne?
Genau, die haben das in Spanien ein bisschen verkackt. Das Problem ist, wenn beim Smart die Hochvolt-Batterie leer geht und die 12-Volt-Batterie leer geht, das Batteriemanagement-System in einen Fehler geht, der sich nicht löschen lässt. Und dieser Fehler bewirkt, dass die Schütze nicht mehr anziehen und du die Batterie nicht mehr laden kannst. Was de facto bedeutet Batterieschrott, weil das Batteriemanagementsystem ist in die Batterie eingebaut, also in diesen Kasten, der unterm Auto hängt, wo die Zellen drin sind. Und du musst halt die Batterie öffnen, um an dieses Batteriemanagementsystem zu kommen. Dann gibt es Möglichkeiten, dieses Batteriemanagementsystem wieder zu sagen, hey, du kommst gerade frisch aus dem Werk, wir wünschen dir ein schönes Leben. Dann kriegt man auch die Batterie wieder zum Laufen, wenn keine Zelle zerstört wurde bei der Tiefentladung, was bei den Smart-Zellen nicht unbedingt passiert, wenn man das relativ schnell macht. Wenn man so ein Jahr stehen lässt, dann ist nicht so gut, aber wenn man relativ schnell agiert, dann gehen keine Zellen kaputt.
Das heißt, ihr habt dann diese Fahrzeuge verwendet als Ersatzteillager?
Genau, die Fahrzeuge waren dann halt rein Ersatzteilspender. Wir haben auch eine Kooperation mit EQ Passion, der ja Teile für den e-Smart verkauft und diese Teile stammen dann unter anderem aus diesen Fahrzeugen.
Okay, und du hast ja auch eins gekauft und hast es hergerichtet und wie ich finde, wirklich wunderschön hergerichtet und daran sieht man dann auch, dass du ein Raumschiff Enterprise-Fan, so wie auch ich, bist und dir hoffentlich auch gerade die neuen Folgen anschaust auf Netflix.
Natürlich.
Ja, tolle Serie, wie ich finde, by the way. Aber du hast dir dann dein Smart, so wie du ihn gerne haben möchtest, hergerichtet, ne? Nicht hingerichtet, sondern hergerichtet.
Genau, ich hab mir einen ausgesucht und das ist ja immer so ein bisschen wie Ü-Ei kaufen, man weiß nie, was drunter ist und was drin ist. Ich hatte ziemliches Glück, dass nicht so viel kaputt war unter dem Plastikkleid. Das Einzige war, dass beide Trommelbremsen komplett im Eimer waren, also die Zylinder waren undicht und die Belege waren abgebrannt.
Wow,
also
wie kriegt man das denn hin?
Das war wirklich, also auch das Metall hatte schon angefangen zu oxidieren, wo die Belege drauf war. Der muss tagelang mit angezogener Handbremse gefahren sein. das musste ich dann reparieren. Hab die Karosserie neu gemacht. Hab dafür Drittanbieterteile aus Taiwan gekauft. Also hab die in Deutschland gekauft. Die kamen aber aus Taiwan. Haben jetzt nicht so 100% gepasst. War auch nicht so 100% die Originalqualität. Ja, aber da ich ihn ja folieren lassen habe, war es mir eher Wumpe und ist ja Kunststoff und dann kriegt man das auch mit der Passform hin. Spaltmaße beim Smart brauchen wir gar nicht drüber reden, die sind auch mit den Originalteilen halt, gerade wie es aus der Gussmaschine kommt oder aus der Druckgussmaschine das Teil kommt, so sind dann halt auch die Spaltmaße am Auto, da hast du auch relativ wenig Möglichkeiten danach zu wirken, dass die irgendwie besser werden. Das ist halt so, wie ein Zusammenschraubswetter halt. Ja, und schönes Radio eingebaut, neue Lautsprecher eingebaut, die Türen gedämmt, damit er auch schön Bum-Bum macht. Subwoofer fehlt leider im Moment noch. Und ihn dann folieren lassen. Und jetzt sieht er aus wie ein kleines Star Trek Shuttle.
Cool. Sehr, sehr cool. Ich habe ja Fotos gesehen, dann habe ich auch gedacht, ich will auch so eins haben, ich will auch so eins haben.
Genau, und aber das ist die NX451 USS Hambach. Vielleicht für die Nicht-Star Trek-Fans kurz erklärt, NX ist ist das Kürzel für Prototypen, also zum Beispiel die NX01, die Enterprise aus der Serie Star Trek Enterprise mit Scott Bakula als Captain Archer. Das war ja ein Prototyp, das war quasi ein Prototyp der Enterprise, also NX451 ist die Baureihennummer vom Smart. Da lag das nah, das Shuttle NX451 zu nennen und USS Hambach, weil der Smart natürlich im französischen Hambach gebaut wird und als Hommage an seine Herkunft. Als er noch mit Elektromotor gefahren ist, jetzt fährt er mit Warp-Antrieb. Also das heißt, komprimiert den Raum vor sich und expandiert den Raum hinter sich. Das Auto steht die ganze Zeit und bewegt quasi das Universum um sich rum. Ja.
Genau.
Das Problem ist, die Reichweite ist eher, also und im Warp-Modus geht eher gegen 0 mm oder ich glaube, muss man dann im atomaren Bereich, weil das Problem ist, um quasi den Raum vor dir zu komprimieren und hinter dir zu expandieren, brauchst du mehr Energie, als das Universum zur Verfügung hat. Deswegen hat er Warp Drive, aber leider keine Energiequelle, um ihn zu nutzen. Deswegen ist die Warp-Reichweite
gleich null.
Halt mit Impulsantrieb, was ja auch sehr passend ist, weil es ja impulsweitenmodulationsgetriebener Motor, also Impulsantrieb passt da schon sehr gut. Fahre ich mit Impulsantrieb, das sind so jetzt im Winter mehr so 60 Kilometer. Und im Sommer schafft er dann auch mit viel, viel, viel Liebe und Streicheln 100 Kilometer. Aber dafür reicht's ja, weil das ist jetzt mein Daily Driver. Im Moment nicht. Im Moment ist er eingemottet wegen Winter.
Wie, du fährst ja nicht mehr mit in die Arbeit oder so?
Normalerweise fahre ich wieder mit in die Arbeit, aber mir wurde jetzt gerade ein Tipp gegeben, man soll ihn mal einen Monat an der Steckdose angeschlossen stehen lassen, weil dann würde sich der Drift zwischen den einzelnen Zellen nochmal verbessern. Das probiere ich jetzt aus. Und außerdem muss ich dann morgens nicht kratzen, weil ich mich leider noch nicht das OVMS eingebaut habe in meinem Smart, um ihn über App fortheizen zu können. Und es gibt nichts Ätzenderes, als ein Elektroauto zu fahren. Morgens in der Kälte zu stehen und zu kratzen, weil du nicht vorheizen kannst. Und alle Nachbarn so, ah ja, die Frau Höfner muss auch wieder kratzen. War nicht so geil, die E-Autos. Genau, deswegen fahre ich mal wieder beim Model 3 und das Smart. Die erste Woche hat er jetzt hinter sich an der Steckdose und jetzt steht er noch 3 Wochen und dann gucke ich mal, was die Batterie macht. Vielleicht gibt es ja da ein bisschen mehr Kilometer. Sitzbezüge hat er jetzt drin, weil die Sitze natürlich ein bisschen durchgesetzt werden, natürlich in Rot-Schwarz, ne? Angelehnt an die Command-Uniform von Star Trek. Es ist ein Plüsch-Enterprise vorne drin. Ich habe einen Tribble als Schlüsselanhänger.
Das Auto, du meinst diese kleinen Tribbles, diese ganz
süßen? Ja, genau. Ich hab einen Tribble-Schlüsselanhänger. Genau. Die Flüch Enterprise und ein Kommunikator ist auch drin.
Okay. Man nennt es Smartphone, aber ja.
Nein. Ich habe einen Original-TOS-Communicator im Auto. Okay. Falls das Mutterschiff endlich mal wieder vorbeikommt, nachdem sie mich hier vor Jahren ausgesetzt haben, die Wichser. Und ich sage, hey, Wir holen dich nächste Woche wieder ab. Du kennst diese Folgen, ja?
Ja, ja.
Und dann kam irgendwas dazwischen. Seitdem sitze ich auf diesem Kackplaneten in diesem verdammten Jahrhundert fest. Und wusste, hey, hoffentlich holen die mich vor 2020 ab, bevor dieses scheiß Corona kommt. Ja.
Du hast ja mein Kostüm gesehen, ne? Im letzten Fasching.
Ja, ich habe ja eine Discovery-Uniform, aus der ich leider rausgehungert bin inzwischen. die hängt mehr so wie Naselappe an mir. Die ist ein bisschen groß, dann habe ich aber jetzt auch noch eine Next-Gen-Uniform, sowohl den Jumpsuit als auch das Kleid. Das Problem, ja.
Wobei die Qualität von diesen Dingern, die man da kaufen kann, ich wäre ja durchaus bereit, ein bisschen mehr Geld für so ein Kostüm auszugeben. Die
Qualität ist der Hammer, wenn du bei Alibaba bestellst, okay. Die Sachen so ab 40, 50 Euro, die Qualität ist genau die gleiche, wie was du in den USA bekommst.
Aber okay, weil das, was ich bisher immer bekommen habe, über ich weiß nicht, was, ja, Amazon oder so, Schrott.
Ja, vergiss Amazon. Alibaba ist dein König.
Okay.
Ich wollte das kurz noch erklären, bevor wir komplett vom Thema abschweifen, weil Star Trek CBS hat irgendwie noch nicht mitbekommen, dass sie Fans in der ganzen Welt haben, die gerne ihren Merch kaufen würden.
Ja.
Und deswegen kriegst du ja in Deutschland nur so Scheiß-Merch.
Ja, eben.
Irgendwie so irgendwelche blöden T-Shirts, und die kein Mensch haben will. Und in den USA kriegst du zu jeder Folge Merch. Und den kannst du in Europa nicht bestellen, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich mal aus dem US-Shop was bestellt habe, das Tracking aber nur bis zum, also US Postal Service Tracking geht immer nur bis zum Ausgangsflughafen in den USA und danach nicht mehr.
Okay.
Und damit habe ich nach 2 Monaten das Paket offiziell als lost erklärt und habe gesagt, Leute, das liegt jetzt seit 2 Monaten in O'Hare rum, das kommt nicht mehr. Hab das Geld zurückbekommen, 2 Wochen später kam das Paket. da haben die wohl festgestellt, so internationaler Versand im 21. Jahrhundert ist nicht so geil, wir machen das nicht mehr. Also kannst du nur USA, Kanada bestellen, in Europa kriegst du den ganzen Merch nicht. Aber du kriegst ihn bei Alibaba. Und das sind in der Regel die gleichen Firmen, die den Scheißdreck für die USA herstellen.
Okay.
Zahlst dann halt keine Lizenzangebühren an Star Trek CBS oder also an einen Franchise-Halter, einen Lizenznehmer, aber du kommst an einen Merch ran. Und das, bis jetzt ist alles angekommen.
Okay.
Aber da gibt es natürlich auch viel Klump dabei, da muss man schon die bewerten.
Ich wollte mit dir noch über ein Thema sprechen, was immer wieder kommt und was ich jetzt gerade tatsächlich auch sozusagen in der Familie habe. Ich habe einen Cousin, beziehungsweise es ist eigentlich kein Cousin, sondern es ist der Sohn von meinem Patenonkel, der Mario. Betrachte ich aber als Cousin, weil wir kennen uns seit wir ja, Kleinkinder sind. Und der möchte sich gerne ein Elektroauto kaufen und der hat jetzt auf sein Haus hat er eine Solaranlage gebaut, hat sich eine Ladesäule hingebaut, obwohl er noch kein Elektroauto hat, aber er hat gesagt, er möchte irgendwann eins haben. Und jetzt hat er gesagt, mir geschrieben, pass auf, ich würde mir gerne den Kia Soul zulegen. Und dann habe ich ihm geantwortet, ja, kannst du machen, ist kein schlechtes Auto, ganz im Gegenteil, ist ein gutes Auto. Akku hat, glaube ich, 64 Kilowattstunden und ja, man hat ja auch Platz und ist eigentlich okay, wenn man mit dem Style zurechtkommt, der ja eher wie so eine Brotschachtel aussieht als wie ein Auto. Aber wenn einem das gefällt, warum nicht? Ist ein gutes Auto, hat auch gut Reichweite. Ich habe ihm aber dann gesagt, naja, aber du reist auch sehr viel durch Europa. Vielleicht solltest du doch überlegen, einen Tesla zu kaufen, also ein Model 3 in dem Fall oder ein Model Y, weil dann hast du halt nicht das Problem mit den Ladesäulen. Da passiert zwar im Moment eine Menge, aber du hast halt, wenn du am Reisen bist durch Europa über längere Strecken, einfach nicht die Sorge, dass du Probleme mit der Ladesäule bekommst, die du jetzt gerade anfährst. Wie siehst du das, Jana? Habe ich da richtig geraten oder würdest du da anders raten?
Schwierig, sonst heißt es wieder hier, die Tesla-Fanboys und Girls.
Es geht mir jetzt rein,
wirklich Eltern die Ladestruktur.
Ja. Wie gesagt, ich glaube, der Soul ist ein gutes Auto. Auch der ID3 ist ein super Auto, auch der Opel ist ein gutes Auto, der Peugeot ist ein gutes Auto.
Beim Opel,
doch,
der kriegt ziemlich viel Deck.
Der Corsa E ist doch okay.
Der säuft wie ein Loch, was man so hört.
Okay, aber im Grunde ein gutes Auto. Der muss ein
Loch in der Batterie haben.
Der Peugeot ist ein gutes Auto und so weiter und so
fort. Alles gute Autos. Die gleiche Batterie, die hat wohl auch ein Loch.
Aber die haben halt alle den Nachteil, und darauf will ich ja eigentlich hinaus, die haben alle den Nachteil, sie haben halt keine eigene Ladeinfrastruktur, also keine zuverlässige Ladeinfrastruktur. Glaubst du, dass die Ladestruktur inzwischen so gut ist, dass man diese Sorge nicht mehr haben muss? Also gerade zum Beispiel ENBW macht ja gerade sehr viel. Oder denkst du, ich würde lieber doch den Tesla nehmen, nicht wegen dem Auto, also das würde ich jetzt gerne mal rauslassen, sondern wegen der Ladeinfrastruktur.
Ja, also Ionity, NBW, Fastnet, wie sie alle heißen, in Großbritannien, in Frankreich. Wir leben ja im Moment, dass fast täglich ein neuer Schnellladestandort geöffnet wird. Also da würde ich mir keine Gedanken machen. Wo ich mir Gedanken machen würde, wäre Preismodell und so. Also
ja, eben.
NBW. Komme ich zwar, wenn ich habe ja auch eine NBW-Karte mit Vertrag. Ich lade inzwischen auch mehr mit NBW als mit Supercharger mit meinem Tesla. Allein einfach dadurch, dass ich keine langen Strecken mehr fahren kann zurzeit. Und relativ selten am Supercharger. Heute war ich am Supercharger, nachdem ich das Mikro abgeholt habe, sonst wäre ich mal heimgekommen.
Ja, in Sulz oder wo warst du?
Ja, ja, in Sulz.
Du hast die neuen Ladestationen gesehen? Das ist nämlich sehr, sehr eigenartig. Die haben ja bisher 6 Stalls dort gehabt, die ersten. Und dann haben sie ja jetzt noch mal 6 dazugebaut. Hast du die gesehen?
Hä, wo stehen da noch
6? Eben, genau das ist das Problem. Die Leute kommen an die Stalls und wissen gar nicht, dass es noch mal 6 gibt, nämlich auf der anderen Seite des Gebäudes, und zwar Schnellladesäulen V3.
Ah, super, und ich stehe da rum und nückel mit 100, 112 kW.
Genau, und hätte es eigentlich viel mehr haben können auf der anderen Seite des Gebäudes. Seit ein paar Wochen haben sie das gebaut, aber sie sind nicht zu sehen von da, wo man bisher geladen hat.
Gute Idee.
Ja, also
wahrscheinlich hat der Ladesäuleninfrastrukturaufbaumanager von der NBW zu Tesla gewechselt.
kann sein. Weil ursprünglich wollten sie, das habe ich zumindest von einem Techniker erfahren, wollten sie es auch dahin bauen, wo die bisherigen Säulen sind. Und zwar einfach gerade auf der anderen Seite, also Richtung McDonald's zugewandt, dass sie es einfach verbreitern und dahin machen. Und dann kamen sie plötzlich wieder und dann haben sie alles aufgegraben und haben dann auf der anderen Seite des Gebäudes die Dinger hingebaut. Und nochmal 6 dazu. Ist super, weil manchmal war Föhring tatsächlich überlastet, vor allem samstags oder sonntags abends, Spätnachmittag, sind jetzt da. Und
aber schnell. Ist ja jetzt nicht das Thema. Das Thema ist Ladeinfrastruktur Auto.
Richtig.
Also ich würde mal sagen, mit einem reichweitenstarken Elektroauto wie dem EQC, dem e-tron, dem Taycan.
Den Kia Soul.
Ja, aber der Kia Soul, wie viel lädt der DC-100?
Kann sein, ja.
Ist, glaube ich, Feierabend.
Ja, aber 100 ist okay. Meiner schafft ja auch nur noch 81, mein Tesla.
Ja, das stimmt auch wieder. Wenn so ein Tesla alt wird, dann wird er langsam.
Ja.
Ja, also kann man schon. Und dann muss man halt sagen, gefällt mir das Auto, gefällt mir nicht das Auto. Also du kommst schon rum. Also du fährst ja jetzt auch nicht jede Woche auf den Balkan oder ans Nordkap oder...
ja, aber der Mario fährt schon sehr viel. Der fährt nach Italien, nach Osteuropa und so weiter.
Und dann ist er natürlich, ja, aber dann ist er, dann muss man natürlich schon sagen, dann musst du dir einen Tesla kaufen, weil dann hast du nämlich einfach eine nahtlose Infrastruktur.
Genau.
Weil ich meine, ich war auch schon in Italien und habe, also mit dem Tesla war ich in Italien, habe dort auch nicht Tesla geladen. Das geht schon. Also, ich hatte ja dann die App von Enel, die so auf Italian, German mir erklärt hat, was ich machen musste. Das ging schon, das ließ sich auch bezahlen. Seitdem bekomme ich halt jede Woche E-Mails von Enel, ja, und von 1000 anderen Ladeanbietern in Europa, wo ich mal kurz was zum Testen mich angemeldet habe. Ist total geil. Ja.
Aber ich möchte entspannt sein. Ich möchte entspannt sein, ja, wenn ich
natürlich,
reise.
Natürlich, genau. Ich möchte mich nicht dann vor der Ladesäule stehen und mich
mit
einer Enel-App oder mit irgendeiner App rumärgern, wo im gebrochenen Deutsch mir erklärt wird, was ich zu tun habe und was ich nicht zu tun habe. Und dann wird die Kreditkarte nicht akzeptiert, weil irgendwas mit deiner Kreditkarte und du irgendwie nur mit Secure Pay arbeiten kannst. Dann nimmst du PayPal und dann funktioniert das nicht. Ich habe jetzt neulich 150 Euro für 4 Kilowattstunden bezahlt an einer Energy-Säule. Das Geld habe ich bis heute noch nicht zurück. Also Energy, ich hätte gerne mal meine Kohle zurück, weil die reservieren dir 50 Euro über PayPal. Dann hat er zweimal abgebrochen und einmal geladen für 4 Euro Apps und die haben mir jedes Mal 50 Euro vom PayPal-Konto abgezogen.
Wow.
Ja, wow.
Sowas will man nicht. Wobei ENBW hat ja eine Karte, die ja auch, glaube ich, auch bei Enel benutzt werden
genau,
kann.
Die geht jetzt bei Enel, aber zum Beispiel funktioniert die ENBW-Karte bei Energy soll nicht überall.
Richtig.
Bei manchen funktioniert sie, bei manchen funktioniert sie nicht. Ich weiß nicht, was das soll, dass die zwei größten deutschen Stromanbieter das nicht auf die Kette bekommen, dass ich mir eine verdammten MBW-Karte an so einer Seile laden muss und mir dann 50 Euro, also 350 Euro bei PayPal abziehen lasse. Es war auch einfach ein Pain in the Ass. Es war eine ganz normale IFASEC Triple Charger von einem Kaufland, die ja eigentlich frei sind, der aber nicht frei war. Gut, da muss ich bezahlen, ist ja kein Thema. Also, ja, okay, PayPal über die Ion Energy App habe ich dann gemacht. Auto angesteckt, bezahlt, lädt nicht. Beim dritten Versuch habe ich dann erst bezahlt und dann das Auto eingesteckt, dann hat es funktioniert, stand aber nirgendwo. Ja, und das ist halt einfach so ein Scheiß, mit dem möchte ich mich nicht rumärgern.
Ja.
Und da möchte ich auch, dass ich niemand anders mit rumärgere. Und deswegen sage ich auch, ich habe es jetzt gerade mit einer Arbeitskollegin, die auch überlegt, Elektroauto, ja schon, aber was? Und der Tesla ist halt teurer als der Zoe wobei, wenn man richtig schaut, ist er gar nicht so viel teurer, ist teurer als der ID3 oder der Kia Soul. Aber am Ende hast du halt einfach mit dem Auto am wenigsten Stress. Ja, die Software funktioniert. Hallo VW. Die Ladeinfrastruktur funktioniert. Hallo Ionity. Und ich krieg Software-Updates. Ich hab die doppelte Performance im Fahrzeug. Ich habe einfach ein User-Interface, das ich als Digital-Generation gewohnt bin. Und nicht Symmetry of Buttons irgendwie im Armaturenbrett. Deswegen sage ich zu allem, wenn du die Kohle hast, nimm Tesla. Und wenn du die Kohle nicht hast, schau dir genau an, was es gibt und überleg nochmal und dann komm nochmal und dann reden wir nochmal.
Ja.
Was am sinnvollsten ist. Weil es bringt dir ja nichts, irgendein Auto zu kaufen, wenn du viel fährst, wie du jetzt sagst, wie dein Cousin oder dein Schwippschwager, dann bringt es dir ja nichts, ein Auto zu kaufen, was mit 50 kW laden kann. Weil du bist wahnsinnig. Ja, das haben wir Irren, haben das vor 10 Jahren gemacht.
Naja, 10 Jahre nicht.
5, 6, 7, 8 Jahren haben wir das gemacht. Und eine Stunde fahren, eine Stunde laden. Das macht ja auch halt keiner mehr. Das willst du auch nicht, ja. Und inzwischen stehen ja die Schnellladesäulen stehen an der Autobahn, ja. Ich meine, ich bin in irgendeinen Kaff gefahren, habe das Kaff angeguckt, wer im Laden. Also, da war es ja noch ein Teil vom Urlaub, ja, weil du halt viel gesehen hast. Aber ich meine, du willst ja nicht, wenn du nach Hause kommst, eine Dia-Show machen vor den Verwandten mit den schönsten Autobahnraststätten Deutschlands, die du bis ins letzte Detail fotografiert hast, weil dein Auto 1,5 Stunden am Schnelllader stand, weil es leider nur 50 kW laden konnte. Und du jede fotografieren musstest, weil deine Karre halt nur 200 Kilometer schafft. Die Zeiten sind vorbei und diese Autos haben natürlich ihre Anwendungszwecke, keine Frage. Aber wenn ich jemand sagt, also zum Beispiel jemand, der täglich 50 Kilometer einfach pendelt, ja, aber auch irgendwie viel fährt sonst, dann ist halt einfach auch vom Fahrkomfort her das Model 3 die bessere Wahl, muss ich ganz offen sagen. Auch bei allen Setbacks, die dieses Fahrzeug vielleicht haben mag, bei der Verarbeitungsqualität, dass es in dem Auto vielleicht ein bisschen mehr klappert als in einem e-tron GT oder in einem EQC. Dafür kostet der e-tron GT auch irgendwie 30 Mille mehr, glaube ich, als ein Model 3. Ja.
Wobei, also...
Außerdem, ich meine, ich habe Spotify, ich habe Netflix, ich habe YouTube, ich habe Software-Updates, das Ding fährt alleine. Also auch mit der Basis-Autobahn-Version kann er zumindest mal die Spur halten und dem Verkehr folgen, ja. Das ist auch schon eine Entspannung.
Wobei ich schon...
Ja, er hat super Safety-Features, das ist das sicherste Auto, das es gibt, in der Klasse das sicherste Auto, was es gibt. Spricht eigentlich nur dafür und bald kommt, ist er made in Germany.
Ja, wo ich nicht dir ganz folge, ist, also wenn du nur ein Auto brauchst, mit dem du, was weiß ich, 40, 50 Kilometer hin und zurück zur Arbeit fährst und dann vielleicht mal am Wochenende in die nächstgrößere Stadt, ich finde, dann geht auch ein ID3 oder auch
natürlich,
eben
ein Kia Soul. Ich sag dir auch, wenn du sonst viel fährst.
Aber wenn du halt Reisen tust, also wenn du wirklich reisen möchtest mit dem Fahrzeug kreuz und quer durch Europa, dann gibt es, finde ich zumindest, keine wirklich gute Alternative zu einem Tesla. Einfach weil, weißt du, ich möchte auch nicht, während ich zur Ladesäule unterwegs bin und dann sehe, okay, die Batterie wird immer weniger und ich sehe dann meinetwegen, ich komme mit 10% an diese Ladesäule, dann möchte ich nicht diese Angst haben, aber was ist, wenn die jetzt nicht funktioniert? Ich habe dann nur noch 10% was Rest. Was ist,
wenn die Ladesäule nicht funktioniert?
Genau, oder wenn sie blockiert ist, ja, oder wenn was weiß ich, was mir, also ich kann da einfach nicht laden. Beziehungsweise, wenn jemand sie halt blockiert, muss ich halt warten, bis der fertig ist. Ja, und der lässt aber vielleicht sein Auto da 2 Stunden stehen. Das will ich halt einfach nicht mehr.
Öffnet ein ganz neues Genre für Horrorfilme.
Ich weiß, wo du letzten Sommer geladen hast.
Was ich aber auf der anderen Seite positiv finde, und du sicher auch, ist das, was die NBW zurzeit macht. Ganz in unserer Nähe haben die ja etwas sehr Interessantes gemacht, wie ich finde, nämlich in Rutesheim. Da haben sie direkt an die Autobahn einen Ladepark gebaut mit mehreren Ladesäulen, mit Schnellladesäulen, das Ganze überdacht. Finde ich einen tollen Ansatz und ich denke, das werden sie auch an weiteren Standorten machen oder haben sie schon an weiteren Standorten gemacht.
Ja, die machen ja urbane Ladeparks wie ja. Stuttgart, Karlsruhe wird jetzt dieses Jahr noch eröffnet, dann kommen noch 13 andere Städte in Baden-Württemberg, also wo man in der Stadt dann quasi schnell nach Feierabend vorbeifahren kann, das Auto aufladen kann, sich 15 Minuten die Füße vertritt und dann hat man wieder ein volles Auto, 20 Minuten. Also quasi das Tanken neu erfinden, dann in Rutesheim, der Schnellladepark, den du erwähnt hast, überdacht mit Solar und Schademo, ja. Auch AC22 gibt es.
Beleuchtet.
Beleuchtet, aber halt auch, also die MBW gibt richtig Gas, die gehen gerade all in, die hauen ja. Gerade ja. Richtig, ja. Weil die haben jetzt verstanden, nachdem wir es ihnen auch lange genug an die Backe gelabert haben, dass wer jetzt nicht moved, dass der, wer sich jetzt nicht bewegt, den Markt verlieren wird, weil irgendjemand wird sich zuerst bewegen und wird den Markt okkupieren und die ganzen guten Standorte wegschnappen. Das ist wohl jetzt auch im Vorstand der NBW langsam durchgedrungen, dass wenn man jetzt nicht quasi die schlechten Standorte verkaufen, kannst du immer noch an irgendeinen Wettbewerber.
Ja.
Aber die guten Standorte bekommen, wenn sie vergeben sind, hast du keine Chance mehr. Also macht die NBW jetzt quasi, schwingt sich zu Monopolisten auf. Kann man glaube ich schon, oder zu einer der Monopolisten auf, die es geben wird, weil so ein Engagement wie bei der MEW kannst du bei keinem anderen Anbieter finden, also vielleicht noch bei Ionity, die aber dann auch ein sehr fokussiertes Geschäft haben für Schnellladeparks an Autobahnen und mit ihrem Closed-In-Preis-Modell, das heißt, ja, wenn du im exklusiven Club bist, kannst du hier laden zu vernünftigen Preisen und wenn nicht,
Wobei die Preise jetzt auch nicht besonders vernünftig sind. Selbst wenn du in diesem Club sozusagen drin bist mit monatlichen Gebühren und
ja, es ist völlig daneben, was die abziehen bei Ionity. Ja. Die NBW hat das kapiert, sie muss die Plätze besetzen. Die NBW hat kapiert, sie muss ein attraktives Preismodell,
und das
ein
haben sie.
Preismodell anbieten. Das haben wir ihnen auch lang genug an die Backe gelabert.
Wir ist Electrify BW, um das nochmal deutlich zu sagen. Ne?
Ja, genau. Und das machen sie jetzt, da sind sie sicher nicht nur darauf gekommen, weil wir ihnen das an die Backe gelabert haben, da werden auch sicher noch andere intelligente Köpfe hocken, denen ihnen das an die Backe gelabert haben, und auch beim selbst drüber nachdenken kommt man, glaube ich, auch kurz über lang selbst auf die Ideen, dass das gute Ideen sind. Und ja gut, das hat vielleicht, also man muss natürlich eine gute Idee haben, muss die anderen auch davon überzeugen. Und das sehe ich bei keinem anderen, das sehe ich nicht bei Ionity, bei Innogy, dass da so investiert, das sehe ich nicht bei Vattenfall, das sehe ich nicht bei E.ON. Ich meine, wenn ich auf der Karte sehe, dass eine E.ON laden soll, dann fahre ich halt weiter. Da fahre ich es gar nicht hin, das tue ich mir nicht an. Vattenfall genauso. Innogy, ja gut, wenn es eine 22 kW ist, was soll schief gehen? Die nehme ich dann. Aber bei einem Schnelllader, eher skeptisch, NBW bin ich. Früher habe ich mal gesagt, ich glaube in einer der ersten Folgen der NBW-Säule traue ich nicht weiter, als ich sie werfen kann. Das hat sich inzwischen deutlich gewandelt, ja, weil die Zuverlässigkeit deutlich gestiegen ist. Es gibt immer noch Säulen, die, also zum Beispiel Stuttgart-Ebertstraße, die war, glaube ich, 3 Monate stromlos, die Säule. Also die war einfach...
Was war das für eine?
Eine 22 kW, eine alte. Was ganz praktisch war, du hast halt ein Ladekabel reingesteckt und ist einkaufen gegangen.
Ja.
Ich meine, war eh kaputt, ja. Also warum sollte man die 2 Parkplätze da herstellen? Also. Ging eh nicht, ja. Also steck ich mein Kabel rein, geh einkaufen. Meistens nur zum Konrad. Und ja,
ich finde auch das Preismodell, also wenn du beim ADAC bist, kriegst du ja das Preismodell, dass du 39 Cent für DC-Laden hast und 29 Cent für AC-Laden, finde ich absolut fair, also gute Sache. Und vor allem, was sie ja auch gemacht haben, was ich sehr gut finde, ist, dass sie eben dieses Preismodell nicht nur innerhalb von Deutschland gemacht haben, sondern jetzt eben auch für Holland, für Italien, für Frankreich und weitere Länder sollen erfolgen, dass du also gar keine Sorgen
mehr, Österreich, Schweiz.
Genau, dass du einfach keine Sorgen mehr haben musst. Was kostet mich das einfach eigentlich, wenn ich mit ENBW lade? Ich weiß es, überall das Gleiche. Finde ich eine sehr, sehr gute Sache und sehr gute Idee. Und das sind im Moment die einzigen, die das vernünftig machen. Sie haben ja zwischendurch gesagt, okay, wenn du länger als 4 Stunden lädst oder stehst, musst du noch mehr bezahlen, also Standgebühr bezahlen. Das ist natürlich wiederum umstritten. Und auf der anderen Seite, wenn ich sehe, wie in Stuttgart manche da wirklich stundenlang die Ladesäulen blockiert haben, blöd. Auf der anderen Seite haben halt viele auch abends eingesteckt und sind morgens damit zur Arbeit gefahren. Das geht jetzt halt auch nicht mehr, ne?
Irgendwas ist halt immer. Also, ja, also ein Tarifmodell, wo du alle Eventualitäten abgedeckt bekommst, ist unmöglich oder wird hyperkomplex. Warum das jetzt mit der Blockiergebühr sein muss, warum man da nicht einfach sagen kann, okay, hier ist eine Parkscheibenregelung, du darfst halt hier an der Planino 4 Stunden stehen und danach kriegst du halt einen Knollen oder wirst entfernt, und in Außenbezirken kannst du halt nachts dein Auto laden an verwaisten Ladesäulen, die sonst eh keiner nutzt. Weil ich habe keinen Bock, wenn ich um 21 Uhr mein Auto anstöpsel, um 3 Uhr aufzustehen. Eben. Und dann nochmal durch die Gegend zu fahren, einen neuen Parkplatz zu suchen. Das ist einfach Irrsinn. Das habe ich in dem Gespräch mit MBW denen auch deutlich gesagt, dass ich das ablehne in der Form und dass es da eine Regelung geben muss für Laternenparker.
Ja, ich meine, das wäre eigentlich relativ einfach. Gesagt, ab 22 Uhr darfst du und bis 22 Uhr musst du
halt die 4 Stunden. Ja, aber sie haben gesagt, das ist ihnen zu komplex, das möchten sie nicht. Und ja, gut. Muss man jetzt durch. Ich meine, die meisten, die sich im Moment ein E-Auto kaufen, sind ja auch keine Laternenparker, sondern sind Leute, die einen eigenen Stellplatz und Ladeplatz haben. Das muss man dazu auch mal sagen.
Und die wohnen meistens auf dem Land.
Die wohnen meistens auf dem Land, weil E-Auto, Stadtauto ist natürlich Bullshit. Das haben wir alles schon erklärt, warum ein E-Auto ein Landauto ist und kein Stadtauto. Einfach in den nächsten Folgen nachhören. Aber ich glaube, von allen hat die NBW am meisten kapiert, ist auf dem besten Weg. Da ist natürlich dann auch die Politik dahinter bei der NBW. Das Land ist ja Anteilseigner an der NBW, die dürfen zwar nicht Einfluss aufs operative Geschäft nehmen, aber Baden-Württemberg fördert ja auch sehr viele. Wobei Rutesheim ohne Förderung gebaut wurde, komplett. Also okay. Das hat die NBW aus eigener Tasche bezahlt. Aber auch gerade mit diesem Preisdings ist halt, da bin ich dann halt auch wieder bei der Marke mit dem Tee aus Kalifornien, wo ich sagen muss, naja, ich habe halt in Europa überall das gleiche Preismodell oder ein ähnliches Preismodell und ich muss mir überhaupt keine Gedanken machen und das wird über meine Kreditkarte abgerechnet und ich stöpsel das Auto an und es fängt an zu laden und Ja, Simplicity. Das wird bei den anderen auch noch kommen. Da sind ja auch einige schon dran. Fastnet mit Plug and Charge für bestimmte Modelle. Daimler wird das anbieten für seine EQ-Modelle an bestimmten Infrastrukturanbietern, also vor allen Dingen dann wahrscheinlich Ionity. In England gibt es jetzt neuen Ladeinfrastrukturanbieter, der das anbietet, Plug and Charge. Ja, die anderen sind halt einfach 2, 3, 4, 5 Jahre hinter dem her, weil die haben halt einfach 2, 3, 4, 5 Jahre danach erst angefangen oder noch später angefangen und haben ein bisschen schneller aufgeholt. Aber es ist halt so, dass du 10 Jahre Vorsprung oder 8 Jahre Vorsprung nicht in einem Jahr aufholen kannst. Du brauchst nicht 10 Jahre, um den 10 Jahre Vorsprung aufzuholen, weil du musst ja nicht alles neu finden, du musst ja nur bei dem anderen abschreiben. Ja, deswegen, die werden schon aufholen, aber wenn ich mir jetzt heute ein E-Auto kaufen müsste, würde ich sagen, klar, Tesla, was sonst?
Gut, dann werde ich dem Mario sagen, hör dir einfach mal die Folge an. Ja, mit dem Smart durch Europa reisen ist vielleicht nicht so eine gute Idee.
Ja, ich wollte eigentlich, ich hatte ja vorgehabt, im Spätsommer mit meinem Smart noch eine Deutschland-Tour zu machen. Ja. Das hat sich dann leider beruflich zerschlagen, weil ich musste mich leider arbeiten. Ich hatte vor, 2 Wochen Urlaub zu nehmen, daraus sind dann
2 Tage geworden.
Eine gute Woche geworden mit unterschiedlichem Arbeitseinsatz während der Urlaubstage. Also kann euch nochmal sagen, wenn Corona eine Verschwörung wäre, um die Welt zu unterjochen, dann wäre es eine verdammt schlechte Verschwörung, um die Welt zu unterjochen. Weil wenn das so wäre, dann würden wir auf der Arbeit irgendwie so 2, 3 Stunden rumsitzen, Champagner saufen und uns über die Schlafschafe lustig machen. Ja. Das ist aber leider nicht der Fall. Wir machen uns den ganzen Tag einen Kopf, wie man irgendwie durch diese Situation kommt und wie man den Leuten erklären kann, was Ambach ist. Und die meine Aufgabe ist ja hauptsächlich, den Menschen die Corona-Verordnung auch zu erklären.
Ja.
Die natürlich nicht immer leicht zu verstehen sind, was daran liegt, dass das juristische Texte sind und dass man natürlich da nicht 350 Seiten Werk verfassen kann für so eine Corona-Verordnung, sondern das halt irgendwie auf 10 Seiten, 14 Seiten darstellen muss und er halt eben nicht jeden Lebensbereich abdecken kann, liebe Hundeschulen und Hundesalons und Reitsportvereine und Tennisvereine und wie sie alle heißen und Dauercampingplatzbesitzer und wie die ganzen Gruppen heißen, die meinen, ihre Hobby, ihre Lebensfreizeitgestaltung wäre der Mittelpunkt der Welt und darum sollte sich jede Corona-Verordnung drehen. Nein, ist es nicht. Und wir haben wichtigere Probleme als verdammte Hundeschulen. Und wenn du zweimal die Woche zwei Monate deinen Köter nicht trainieren kannst, dann ist das kein Weltuntergang. Aber dafür überlebt halt vielleicht deine Nachbarin
diese Pandemie. Letztes Thema, wir haben es nicht abgesprochen.
Ich bin schon wieder abgekommen.
Ja, ein bisschen. Letztes Thema, was ich noch ansprechen wollte, weil das ist jetzt gerade auch diese Tage ein bisschen in den Schlagzeilen. Das Gerücht, dass Elon Musk vielleicht einen anderen Autohersteller kaufen möchte oder könnte. Und da kam jetzt sogar, kürzlich habe ich irgendwo gelesen, dass er auf die Idee kommen könnte, den Daimler zu kaufen. Das wäre doch mal richtig geil, oder?
Die würden hier S-Klassen kotzen, glaube ich.
Aber hältst du sowas für plausibel, dass er da hingeht und den Daimler kauft?
Der Daimler hat sich gerade als Braut hübsch gemacht für die Chinesen.
Dann kommt Elon vorbei und sagt, hier, 100 Milliarden.
Nee. Das ist ja schon alles geplant. Die neue Fabrik, die ist dafür da, um weiter in Deutschland Oberklasse-Limousinen, also diese Factory 54, oder wie sie heißt. Ah, nee, ich war, glaube ich, Studio 54. Also die neue digitale Fabrik in Sindelfingen, die ist ja dafür da, um Oberklassefahrzeuge zu bauen, S-Klasse, EQS. Weil dann können die weiter auf die Oberklassefahrzeuge vom Daimler draufschreiben, Made in Germany. Und der Rest vom Klump wird in China gebaut. Und hier werden alle Werke zugemacht, inklusive Motorenwerke. Ob die jetzt Verbrennungsmotoren oder Elektromotoren bauen. Was da der Betriebsrat für Kämpfe kämpft und dabei überhaupt gar nicht merkt, was abgeht, ist schon ein bisschen traurig. Meine Prognose, 2030 rollen in Deutschland vom Band, vom Mercedes, S-Klasse und EQS. Also wenn die S-Klasse dann noch gebaut wird mit Verbrennungsmotor und der Rest wird in China gebaut oder in anderen Werken und hier wird nur noch Mobility Services gemacht. Dafür macht der Daimler sich gerade hübsch. Die Entwicklung ist fast komplett aufgelöst. Es werden immer mehr Leute entlassen in der Entwicklung. Es werden Gelder eingefroren in der Entwicklung, weil man da einfach sieht, das hat gar keinen Zweck mehr. Wir machen uns jetzt hübsch. Jetzt brauchen sie nur einen Wasserstoff-LKW, damit sie für die Chinesen auch richtig attraktiv sind. Und wenn das eingetütet ist, dann wird Geely kommen und wird mehr Anteile übernehmen und wird diesen Konzern radikal umbauen. Und ich meine, wer heute immer noch glaubt, dass der Daimler ein Traditionsunternehmen aus Obertürkheim oder Sindelfingen ist, was dem Land verpflichtet ist, der muss, glaube ich, ziemlich naiv sein. Man muss sich einfach nur mal die Aktionärsverteilung vom Daimler angucken. Und dann sieht man relativ schnell, dass der relativ gar nichts mit Baden-Württemberg zu tun hat oder mit einer Verpflichtet, mit einem Verbundenheits- oder Verpflichtheitsgefühl gegenüber dem Land, weil der gehört den Kataris und den Chinesen und den Saudis. Und da geht es dann nicht darum, dass sich irgendwie ein Ministerpräsident hier wohlfühlt oder dass, ja, denen ist es vollkommen egal. Wenn die sagen, das lohnt sich nicht mehr, hier in Untertürkei Motorenwerk zu betreiben, dann machen die dazu. Ist denen vollkommen egal, ob es hier Arbeitslose gibt oder nicht. Das interessiert doch den Katari nicht. Ja. Ja, und der Ole Kalenius ist halt auch, der ist halt seinen Hauptaktionären verpflichtet und nicht der Region. Das muss man halt auch ganz klar sehen. Das ist halt eine Aktiengesellschaft und kein schwäbisches Traditionsunternehmen, was hier an die Region gekoppelt ist und was mit der Region prosperiert und auch oder auch untergeht, weil das ist denen vollkommen wurscht, ob hier in Stuttgart Autos gekauft werden oder nicht. Weil die 5 Autos, die hier verkaufen, davon kann der Laden halt nicht leben.
Das heißt, wenn ich ein Ingenieur bin beim Daimler, dann gucke ich mal ganz schnell, dass ich mich bewerbe für das Werk bei Tesla.
Ja, genau. Oder für die neue Fabrik von der S-Klasse. Oder ich schaue, dass ich irgendeinem Übernahmekandidaten von Tesla anhole.
Ja, wer könnte denn übernommen werden, wenn nicht Daimler? Also ich sehe da, BMW wäre also schwierig, ja, VW, weil Familienunternehmen.
Ja, BMW ist ja eh doomed. Also da brauchen wir, glaube ich, das ist ja vorbei. Also die sind ja auf der, keine Ahnung, die haben irgendwie in den 90er ein bisschen zu viel Ecstasy genommen, sind auf Pappen geblieben. Jedenfalls die Designer und die Ingenieure, wenn man die Autos anguckt, was da rauskommt. Ich meine, Audi war früher der Ankündigungsweltmeister, die haben aber inzwischen 2 voll elektrische Fahrzeuge auf der Straße.
BMW, gehören aber zum VW-Konzern, deswegen werden die wahrscheinlich
auch nicht. Ja, aber BMW mutiert halt inzwischen zum Ankündigungsweltmeister, ja, baut halt den iX3 in China, baut hier immer noch den i3, tolles Auto.
Der sich gut verkauft.
Das muss man sagen. Auch, ja, gut, das ist jetzt auch kein, ist er noch unter den Top 10? Was hat
ich denke schon.
5,5% Marktanteil, 6.654 Einheiten bis Oktober verkauft. Also, das ist der Audi, Entschuldigung. 5% Marktanteil. Siehst du, der e-tron hat schon mehr Marktanteil als der BMW
i3. Ja gut, der BMW i3 habe ich eh nie verstanden, warum man sowas kauft. Also nicht, weil es ein schlechtes Auto ist, sondern weil ich es halt einfach immer überteuert fand. Aber der
läuft. Die sind immer überteuert. Ha? Die sind immer überteuert, ein BMW.
Ja gut, ja.
Ja, aber ich meine, da kommt ja nichts aus dem Konzern. Also BMW wird er nicht kaufen. VW kann er nicht kaufen, wegen der Aktionärstruktur. Ist ja jetzt nicht so was, also VW ist ja jetzt nicht auf dem freien Markt erhältlich. Opel ist gerade an PSA gegangen. Aber den Ruin-Konzern möchte er, glaube ich, auch nicht haben. Und beziehungsweise der gehört ja auch dem französischen Staat, den kann man ja auch nicht einfach übernehmen. Also bliebe nur noch Daimler übrig, aber ich glaube, was soll er sich den Scheiß, da wartet doch lieber darauf, dass die Chinesen den Kack kaufen und hier die Werke zugemacht wird und dann kauft er für 1 Euro das stillgelegte Werk vom Daimler in Untertürkei.
Ja gut, das kann natürlich auch sein. Das ist
viel günstigerer
Deal. Ja, klar. Ja. In meiner Nachbarschaft beim Daimler und finde Tesla ganz furchtbar. Ich lache mich kaputt, wenn die den nächsten Daimler kaufen oder wenn Tesla irgendwie zuschlägt. Ach ja, das sind meine kleinen Kämpfe hier.
Ich glaube, die haben im Moment auch andere, also im Moment haben sie ja große Wachstumsschmerzen, ne, weil sie natürlich mehr Nachfrage als haben, als sie liefern können. Beziehungsweise ja, die Nachfrage natürlich auch noch ein bisschen steuern, indem sie nicht in alle Märkte reingehen, in die sie eigentlich schon reingehen könnte, beispielsweise Israel, beispielsweise Indien. Aber dass sie jetzt sagen, also sich dann noch mit einer Übernahme von einem Konzern, Autokonzern irgendwie, nee, ist auch nicht gut ausgegangen. Also siehe Daimler Chrysler, siehe Opel GM, siehe Fiat Chrysler, ist jetzt auch keine Erfolgsgeschichte, ist immer, ach, Nee, klingt immer nur gut, aber in der Praxis, weiß nicht, mir fällt jetzt im Moment kein gutes Beispiel ein, wo ein Konzern den anderen übernommen hat und es läuft irgendwie, außer gut, VW-Gruppe natürlich, BMW mit Mini, aber ja, BMW Mini zum Beispiel ist ja auch gescheitert, die hatten ja Rover übernommen und ich meine, frag mal heute deinen Sohn, ob er sich einen Rover kaufen würde. Was? Ja, ist halt übrig geblieben, die Luxusmarke Land Rover und die Klumpmarke Mini.
Völlig überteuerte Kleinwagen
mit seiner deutlich unterdurchschnittlichen Zuverlässigkeit. Oh, ich glaube, jetzt werden wir verklagt.
Ja, ist doch so. Ist doch so. Also, Entschuldigung. Also, auch der Mini, der elektrische Mini, von der Reichweite, naja, macht sicher Spaß, das Auto zu fahren.
Der Robin Engelhardt ist ja gerade damit unterwegs, kann man auf Twitter gerade verfolgen.
Okay.
Also, ja,
macht schon
Spaß.
Denke ich mir, ja.
Fronttrieb, also der geht auch gut. Ich habe ihn gestern zufällig getroffen und dann sind wir eine kurze Strecke hintereinander hergefahren. Ich war Model 3, muss schon sagen, oh, der hat schon guten Anzug, der Mini. Ja,
glaube ich sofort.
Respektabel. Ist halt Fronttriebler. Der ist ein bisschen arg ungestüm und untersteuert sehr stark. Also fährt halt auch mal geradeaus, wenn es um die Kurve gehen soll. Kannst du Robin mal fragen. Und ja, aber ist halt, fährt halt 150 Kilometer weit, lädt mit 50 kW. Das ist halt auch wieder so ein Auto, wo man sagt, hey, 2017 wäre das der Hammer gewesen, die Karre.
Ja.
Ja, oder 2016. Aber 2020 ist es einfach wieder ein überteuertes Single-Use-Szenario-Vehicle, nenne ich es jetzt mal. Also das ist halt einfach, jo, das kannst du dann für nutzen, um irgendwie durch die Stadt zu fahren, als Hipster-Schleuder oder Latte Macchiato Mutti Express.
So übrigens auch wie der Honda, ne? Eigentlich auch ein schickes Auto.
Auch wie der Honda oder wie der Fiat 500e.
Auch sehr auch schickes Auto,
ja. Ja, es gibt auch einen Bedarf für diese Single-Purpose-Vehicles. Ja. Ja, also du kannst halt damit nur Dinge tun, die du, also ja, mit dem Model 3 kann ich in der Stadt rumfahren, aber ich kann halt auch mit nach Sizilien fahren.
So.
Ja, mit dem Mini kann ich in der Stadt rumfahren und kann vielleicht mal zum Jerome nach Horb fahren und wenn ich genug Zeit habe und er mich das nächste Mal auch wieder reinlässt.
Ja. Warst du beleidigt, dass ich dich nicht reingelassen habe?
Und mit Fontänen von Desinfektionsmitteln begrüßt. wenigstens hast du mich nicht flambiert. So, ich möchte dich.
Du meinst mit dem Tesla-Feuergedönster.
Genau. Nach dem Laubbläser jetzt der Flammenwerfer. Genau.
Die Viren sind tot.
Genau. Ich hätte jetzt zu dir fahren können und hätte dann irgendwie da dir laden können und wäre wieder wäre auch ohne Laden wieder hin und zurück gekommen. Ja, hätte dann aber ein leeres Auto vor der Tür stehen gehabt. Und das zeigt ja schon, ne, also jetzt mal von Stuttgart nach Horb fahren, ist jetzt nicht so was Unwahrscheinliches, was man hier macht, wenn man in Stuttgart wohnt. Also wenn man in Stuttgart wohnt, fährt man eigentlich in normalen Zeiten relativ häufig in Schwarzwald, auf die Alp, ins Heckengäu oder sonst irgendwo hin, einfach, dass man aus dieser Stadt raus ist.
Ja.
Weil es ist ja drumherum, ist ja außerhalb Bronn, ist es ja sehr schön und Pforzheim.
Ja, da war halt Krieg, da war halt alles kaputt. Da meinten sie es in dem Stil wieder aufbauen zu müssen.
Letztes Jahr oder was?
Ja, sie haben halt nach dem Krieg Klump hingebaut. Und darunter leiden sie bis heute, leider.
Ja, haben auch Klump hingewohnt.
Oh, wir machen uns gerade echt beliebt. Ich habe Freunde
in Heilbronn, unsere Hörerzahlen in Pforzheim, Heilbronn werden nichts. Wobei, ich muss sagen, Heilbronn mit dem Landesgartenschaugelände gleich mal 10 Punkte aufgestiegen.
Also Heilbronn, finde ich, geht noch. Ich habe da auch mal eine Zeit lang gearbeitet und ich habe da auch eine Zeit lang studiert.
Du weißt schon, dass das auch Heilbronx heißt.
Ja, das weiß ich schon, aber ich fand es eigentlich ganz nett dort. Also ich fand
ja, und jetzt mit der neuen Bahnstadt, also Bundesgartenschaugelände, super.
Okay, das habe ich noch nicht gesehen.
War gerade im Sommer gewesen wieder.
Ja.
Also war letztes Jahr auf der Buga da zweimal und war jetzt im Sommer da wieder bei einem Wohnprojekt. Hat echt 10 Punkte gewonnen.
Okay, schön.
Aber Pforzheim, nee, fällt mir jetzt nichts Gutes ein.
Ja.
Außer die Autobahn.
Und der Goldschmuck. Ja, Pforzheim ist ja Goldschmuck.
Aber inzwischen wird er nur noch getragen in Pforzheim und nicht mehr hergestellt.
Okay.
Gut.
Ja, haben wir noch so ein paar Städte gedisst am Schluss, auch schön.
Genau, ich hack gerade mal ab. Üble Klischees über Städte in Baden-Württemberg haben wir Dissen von bestimmten Bevölkerungsgruppen haben wir dann auch. Und ein bisschen rausretten mit sagen, aber es ist ja doch ganz schön auf dem Buga-Gelände in Heilbronn, haben wir auch gemacht.
So, wunderbar. Ich habe ja vorher, vor der Sendung, habe ich dir erzählt.
Wir können noch Autos dissen.
Ja.
D-Klasse zum Beispiel.
Nicht schon wieder. Ich habe ja vor der Sendung dir erzählt, dass ich ja plane, wenn irgendwann der VW iBus kommt, dass ich dann mit den Aktien, die bis dahin dann so hoch gestiegen sind, die Tesla-Aktien, dass ich mir den dann leisten kann, dass ich mir den dann kaufe. Wie findest du den iBus? Ich meine, du hast ja eigentlich einen VW-Bus, einen elektrischen, also ohne Motor nicht, zwar, aber...
Keine Ahnung, von was du redest.
Ach ja, Was macht der eigentlich? Der steht rum, ne?
Ich weiß nicht,
Corona ist schuld. Ja, wie findest du denn den Eibers?
Ja, Nummernschild habe ich schon. B-ER.
Ja. Yes.
Also BERS21 wird das Nummernschild.
E. S21 E. E. Wie findest also du denn den Eibers?
ERS21.
Wie findest du denn den Eibers? Sag so VW-Konzern, ja. Igitt, oh, Schande und Dings, da kaufe ich nichts mehr von.
Man, eigentlich muss man zu VW-Konzern sagen, Igitt, Schande, ja. Weil Dieselskandal, weil
China sind sie auch gerade gut unterwegs.
Uiguren ja. Und so, ja. Ne? Ja. Und
aber ich finde den Eibers trotzdem sehr geil.
Also Südafrika, ne, wenn es irgendwo eine Diktatur und Zwangsarbeit gab,
ja,
war VW immer ganz vorne dabei. Ist auch immer noch ganz vorne dabei, wenn es Diktatur und Zwangsarbeit
gab. Ach, wir werden sowas von
verklagt. Muss man eigentlich sagen, das hat der Böhmermann gesagt.
Ja, ja, wir haben ihn nur zitiert, den Böhmermann.
Ich zitiere nur Herrn Böhmermann.
Sollen wir noch die Polizisten
und dissen? Und ein Vorstandschef, der von nichts weiß, der aber auf der anderen Seite die Zeichen der Zeit wohl erkannt hat, jetzt gerade aber vom Betriebsratschef geschasst wird und man gar nicht weiß, ob der dies
ja.
Nicht weggedisst wird und VW verlassen muss, uns dann wieder zurück zu Touareg und Tomarak und V8 geht. Kann alles passieren. Im Moment sind sie auf einem guten Weg. VW ist mehr Herzensliebe als Kopfliebe.
Hm.
Also man hat halt diese Herzensliebe für die Klassiker, die aus diesem Konzern gekommen sind, also von dem T1, der von glücklichen Zwangsarbeitern in Südamerika zusammengeschraubt wird. vom VW Käfer. Er hat Kultprodukte hervorgebracht, dieser Konzern. Dieser Konzern ist aber auch nicht ganz ohne. Es ist halt ein riesengroßer Weltkonzern. Und wie alle riesengroßen Weltkonzerne haben die mehr Leichen als Keller. Deswegen kommen halt auch, wissen wir halt auch von den Dingen, die nicht so schön sind, weil halt einfach mehr Leichen als Keller. Und dann will ich gar nicht wissen, was alles in den Keller liegt. Aber das geht, ja, wenn es so geht, weißt du, bei Airbus darfst du nichts kaufen, weil es religiöse, irre, Frauenhasser sind. Bei Rapunzel darfst du nichts kaufen, weil der ihr Chef irgendein verschwörungsmythischer Impfgegner ist. Bei denen darfst du nichts kaufen, also darfst kein Xavier Naidoo mehr hören, weil dem haben sie das Hirn aus dem Kastel genommen. Dann darfst du das nicht mehr machen, dann darfst du keine Filme mit Kevin Spacey mehr gucken.
Michael Jackson darfst du nicht mehr hören.
Michael Jackson darfst du nicht mehr. Ist ja auch so, weißt du, du sitzt irgendwie auf Spotify, 90er-Playlist, du läufst so und so, oh, geiler Song und so. Ah, nee, der ist ja jetzt Covid-Idiot. Ah, nee, der hat ja was mit Kindern gehabt. Verdammt.
Kommt nie
ja, wieder. Ja, die besten Idole sind immer noch einfach die mit 27 sterben. Und gar nicht. Ja, danke. Danke, Kurt. Dass der einfach überhaupt weggeballert hat. Bevor da noch Schlimmeres rauskam. Ja, ist schon ein cooles Auto. Und ich glaube, wenn... Yes, schwierig. Und auch bei Tesla ist, ich meinte... Elon Musk ist ein Neoliberalist, also der quasi mir ideologisch auf der Gegenseite steht. Ja, also wenn der den Mund aufmacht und über Wirtschaftsthemen redet, dann könnte ich ihm halt einfach auch mal geballt ins Gesicht brechen. Mhm. Ja, also was so Gewerkschaften angeht, das hält er ja für Kommunismus und so.
Das ist halt typisch amerikanisch. Also das ist.
Ja, ne? Das ist typisch amerikanisch. Und gut, dann müssen wir jetzt sagen, Zwangsarbeiter für den eigenen Vorteil ausnutzen, ist typisch deutsch, deswegen macht VW das.
Ja, das macht es nicht besser.
Macht's nicht. Also gut, ich meine, Gewerkschaften scheiße finden ist nochmal eine andere Liga,
ja,
als Menschen zu verheizen. Aber ja, irgendwas, irgendwie eigentlich, wenn du dich wirklich mit den Sachen beschäftigst, müsstest du ja eigentlich irgendwie einen Bauwagen kaufen, müsstest du dann aufpassen, aus welchem Holz der ist, von welcher Firma der kommt und ob die Reifen jetzt aus Kriegskautschuk kommen oder ob das recycelter Kautschuk ist. Und dich irgendwo im Wald einschließen, dann musst du da wieder gucken, was das für das Ökosystem bedeutet, wenn du dich in den Wald einschließt. Wir sind in einem Dilemma, aus dem wir, glaube ich, nicht herauskommen. Und ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist solche Sachen öffentlich machen, Druck ausüben auf die Konzerne, so wie das jetzt vielleicht mit VW entstanden ist, durch das Böhmermann-Kachelstück. Und auch, dass man es einfach immer wieder erwähnt, dass VW ein Verein ist, der ziemlich viel Dreck am Stecken hat und der sich davon auch nicht ordnungsgemäß distanziert, das auch nicht ordnungsgemäß aufarbeitet hat. Das muss man dann halt einfach auch wieder immer hochhalten und immer wieder sagen und so Druck ausüben im Öffentlichen, weil am Ende sind wir, das Volk der Souverän, und wenn wir sagen, wir möchten nicht, dass VW so agiert oder wir möchten nicht, dass ihr in Elektroautos Kobalt aus Kinderarbeit einbaut, dann, weil wir dann eure Produkte nicht kaufen, dann kann man etwas bewegen, aber oder man muss halt Parteien wählen, die in die Richtung ein Parteiprogramm haben und nicht den puren Neoliberalismus vertreten. Oder muss ich in solchen Parteien engagieren oder in NGOs engagieren. Aber du und ich werden jetzt das Rädchen der Welt nicht ändern. Und ob du jetzt dir einen ID.Buzz kaufst, was ein lustiges Fahrzeug ist, ohne Frage, oder nicht, wird nichts daran ändern, dass VW mehr Leichen als Keller hat.
Ja, und nicht nur VW, auch BMW, wenn du mal guckst, was da passiert ist während der Nazi-Zeit. Und wie das danach aufgearbeitet
wurde. Aber die haben ja offensichtlich nicht danach weitergemacht.
Ja, ja, aber sie haben es auch nicht aufgearbeitet so richtig, ne? Die Zeit. Aber gut, ich würde sagen, bevor wir uns
eine Sache noch.
Von allen noch verklagen lassen.
Eine Sache noch. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung und ich werde sie benutzen.
Echt? Aber ja, nicht gegen mich.
Ich habe einen Versicherungsmakler hier. Ich bin jetzt etwas überversichert. Ja. Nur ein ganz, ganz kleines bisschen.
Ja, ja, warum, wen willst du verklagen? Achso, ich mein, wenn wir verklagt werden. Ja, ich habe auch eine Rechtsschutzversicherung. Nee, allerdings
zieht euch warm an hier. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die heißt, die Versicherung, aber die macht euch kalt. Außerdem machen wir ja eh nur Klamauk.
Und was, genau.
Wenn, genau, was juckt die deutsche Eiche, wenn sich die Sau dran kratzt?
So sieht's aus. Okay, dann machen wir Schluss.
Eine Sache noch, Jerome.
Ja.
Für alle, die jetzt noch zuhören und denken, hä, ich habe doch einen Elektroauto-Podcast gehört, warum ist das jetzt auf einmal ein Star Trek-Podcast? Warum reden die jetzt über Corona? Was ist denn hier los? Wir sind da kurz vor dem Abschluss der dritten Edition unseres Elektroauto-Quartetts.
Yay!
Applaus einspielen.
Yay,
Moment. Und in dieser Fassung werden wir das erste Mal in der Geschichte des Elektroauto-Quartettes werden wir Elektrobusse aufnehmen.
Yay!
Jetzt sag schon.
Von BYD oder von wem?
Ich seh dir kullert eine Träne
über. Ja, mindestens eine. Lange. Ja, BYD-Busse oder was?
Genau, wir haben drin den Mercedes-Benz E-Citaro natürlich, als baden-württembergischer Hersteller, der in Rheinland-Pfalz gebaut wird.
Und von den Chinesen geowned wird.
Noch nicht ganz. Das Problem ist, man sieht diese E-Busse in der freien Wildbahn relativ selten. Das heißt, wir haben noch keinen wirklich vor die Linse bekommen. Das heißt, wenn ihr Bilder habt vom Mercedes-Benz E-Citaro, vom Solaris Urbino 12M 12 Meter Electric, also von dem Solo-Bus, nicht dem Gelenkbus, vom BYD 12M E-Bus, also auch der Solo-Bus, nicht der Gelenkbus. Wenn ihr davon Bilder habt, schickt sie uns ganz, 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 ganz dringend an quartett@electrify-bw.de. Für den Einsender und das ausgewählte Bild gibt es natürlich ein kostenloses Quartett mit erstmals in der Geschichte des Elektroauto-Quartetts von Electrify BW mit Elektrobussen und Elektromotorrädern.
Wow.
Und dann habt ihr drei Decks, dann könnt ihr quartetten, bis der Arzt kommt. Und das Problem, also wir haben ja schon, also das Problem ist, wir kommen nicht mehr hinterher. Es kommen so viele Autos auf den Markt.
Es gibt kein Problem, es gibt nur Herausforderungen, das weißt du doch.
Ja, genau. Was war das Problem?
Weißt du noch früher, da haben wir über ein Elektroauto berichten können, wir haben es gefahren, wir haben intensiv darüber gesprochen.
Da müssen wir jede Woche einen Podcast machen.
Mindestens. Also es kommen ja so viele Elektroautos
gerade auf den Markt. Also dieses Jahr gekommen ist der Polestar 2, der
E2008, Auto,
der E208, der Corsa E, dann der ID3, der ID4, dann, was habe ich noch? Moment, der Citigo, der Skoda Mi, der, von Mercedes ist nichts gekommen.
Der Mini, der Honda. Mini ist
gekommen. Der Honda E, der DS3, der iX3 ist gekommen. Der e-tron, der ist letztes Jahr schon gekommen, Entschuldigung.
Tja, da hätten wir aber einiges abzufahren. Der Porsche.
Der Renault Kangoo ZE.
Der Porsche.
Nicht vergessen. Der Porsche Typhoon. Nein, Taipei.
Taycan,
das ist doch der Sänger.
Nein. Das ist kein türkischer Sänger, nein. Okay. Ja, also sind sehr, sehr viele Autos
gekommen. Und den E3 Rex gibt es nicht mehr.
Und, den gibt es schon länger nicht mehr, ja. Es hieß ja auch mal zwischendurch, sie wollen den ID3 nicht mehr bauen, aber dann haben sie sich doch anders überlegt, weil es sich so gut verkauft hat. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Und dann gibt's noch so ein paar Exoten. Vielleicht als Sundowner hier noch aus der Zulassungsliste. Es wurden 56 elektrische Transporter zugelassen von VW dieses Jahr.
Okay.
Also, okay. Es gibt eine Neuzulassung von einem Tesla ohne Markenbezeichnung, ohne Fahrzeugbezeichnung.
Okay. Den habe ich vielleicht das angemeldet und irgendwas falsch gemacht.
Das scheint also eher ein Statistikfragment zu sein, oder es war ein importierter Rotz, der noch nicht zugelassen wurde. Es gibt 2 Skodas ohne Typenzulassung, die zugelassen wurden. Dann haben wir hier 10, was sind das? Ah, genau, die
Twingo. Oh, der Skoda Enyaq ist auch ein tolles Auto.
Genau, das werden die 2 ohne Typenzulassung sein, die zugelassen wurden dieses Jahr. Dann haben wir 11, was sind das? Ah, Opel. Opel ohne Typenzulassung, das heißt, man weiß den Hersteller, aber man weiß nicht, was für ein Typ es ist. Mhm. Lustigerweise hat sich wochenlang der Ampera eh besser verkauft als der Corsa. hat jetzt aber deutlich aufgeholt, 660 gegen gut 3200. Dann haben wir noch, was haben wir noch an Exoten hier drin? 13? Ah, Mercedes GLA, 13 Stück. Mercedes GLC,
läuft.
Also Mercedes GLC, also der Konkurrent zu Tesla Killer, 1784 Stück.
Aufs ganze Jahr.
Aufs ganze Jahr, genau. Das sind jetzt die Zahlen fürs ganze Jahr. Dann gab es den Crafter bzw. Sprinter-Klon von MAN, 29 Stück mal. Ein im Januar. Mazda MX30, den haben wir vergessen. Der ist jetzt auch neu.
Ja.
Schönes Auto. Car of the Year. Okay, da spaltet sich die Meinung. Zeig kurz ein schönes Auto, sag Aklis, Car of the Year. Mit Selbstmördertür, das scheint irgendwie bequem zu sein. Bei Elektroautos denkt man, die haben so ein schlechtes Leben, die wollen sich einfach umbringen, deswegen bauen wir einfach diese Selbstmördertüren dran. Und es gibt immer wieder Zulassung von vollelektrischen Audi A1, und zwar schon 109 Stück dieses Jahr.
Audi A1?
Ja, A1 S1 sind 109 Stück dieses Jahr zugelassen worden. Den gab es ja mal als PEF, als Testflotten-PEF, den A1, den scheint es jetzt wohl auch voll elektrisch als Testflotte zu geben, zumindest mal. Und da der ja schon eine Typenzulassung hat, taucht der halt auch schon auf.
Okay.
Und der iX3 ist schon 35 Stück, aber der ist ja noch nicht offiziell auf dem Markt, das sind noch Testfahrzeuge, die da unterwegs sind.
Ja. Gut, machen wir einen Deckel drauf, Jana. Und ich hoffe, die nächste Pause von diesem Podcast wird nicht so lang wie die letzte. Aber da du jetzt dein Mikrofon wieder zu Hause hast, müsste das eigentlich jetzt öfter klappen, oder?
Ja, vielleicht schaffe ich es bis nächstes Mal auch, dass die Technik richtig funktioniert.
Ja, hat auch jetzt ganz gut funktioniert. Wir hatten ein bisschen Probleme vorher, ja, aber wir haben sie ja gelöst. Du hast sie gelöst.
Ich würde es jetzt nur mal kurz, falls jemand zuhört, der uns das vielleicht erklären könnte, wie das... Also wir brauchen Bilder für unser Quartett.
Ja.
BYD 12 Meter Single Bus, den aktuellen, den Solaris Urbino Electric 12 Meter Single Bus und den Citaro, wir haben natürlich die Hersteller angeschrieben. Mercedes sagt, sie wollten nächste Woche uns Bilder und Daten liefern am Montag. Solaris und BYD haben bislang noch nicht geantwortet. Also brauchen wir, ich habe gerade auch bei Twitter nochmal aufgerufen, heute ist nämlich Sonntag, es kommt gleich der Tatort, deswegen müssen wir jetzt auch wirklich Schluss machen.
Ach, deswegen wolltest du nicht später aufzeigen. Jetzt verstehe ich. Du hast aber schon mal gehört von Aufnahme von einer Sendung. Aber gut. Sag mal, wann machen wir einmal... Wann machen wir eigentlich mal ein Interview mit Winfried Herrmann? Das wollten wir doch auch schon lange machen mit dem Verkehrsminister von Baden-Württemberg.
Das wollten wir auch schon mal machen, aber dann.
Ja.
Jetzt haben wir ja einen guten Aufhänger.
Eben.
Hey, wusstest du, dass wir ausgezeichnet wurden?
Nein.
Wir haben Preis gewonnen.
Nein.
Wir machen Mobilitätswende. Ist das doch
Hammer, oder? Wahnsinn. Gab es da eigentlich auch Kohle dafür? Für den Preis?
Nein. Sondern den ganzen Kohle her hin. Und weißt du was? Nächstes Jahr wird richtig geil. Und dann vergessen wir 2020 und Corona
kann uns mal... Ja, ich fürchte nur, das wird sich noch lange, lange hinziehen ins nächste Jahr, Corona. Also
ja, aber dann kommt ja der Impfstoff, dann kommt das Frühjahr, wo wir alle wieder raus können.
Ja.
Dann
kommt aber der nächste Winter und ich glaube, da müssen wir nochmal...
Nein.
Vielleicht nicht mit Lockdowns, aber wir müssen dann da wieder
durch. Nein, aber dann haben wir so eine hohe Impfrate.
Aber viele sagen zu mir, ich will mich nicht impfen lassen. Ich kapiere die Leute nicht. Ich kapiere es nicht.
Ja, keine Ahnung. Ach, es ist halt, das ist schon eine persönliche Entscheidung.
Ja.
Aber am Ende, es wird keine Impfpflicht geben. Das ist jetzt auch... was natürlich jetzt für die Corona-Leugner natürlich ein Problem ist, weil die lieben ja ihre Opferrolle. Jetzt gibt es keine Impfpflicht, dann können sie gar nicht in die Opferrolle. Deswegen suchen sie.
Sie erzählen es aber trotzdem. Sie erzählen ja trotzdem rum, dass es Impfpflicht
gibt. Nein, aber sie kommen jetzt und sagen, aber bei Qantas muss man sich impfen lassen, wenn man mit denen fliegen will. Sie sind wieder Opfer. geht schon. Sobald mir irgendjemand eine Nadel hinhält, da werde ich mich sofort reinstürzen.
Ja, ich auch.
Da ich aber nicht Risikogruppe bin und nicht im Gesundheitsamt arbeite und auch nichts.
Ja, aber ich bin Lehrer. Ich werde wahrscheinlich relativ früh
geimpft. Du wirst relativ schnell. Kannst du ja mal eine mitgehen lassen, wenn du eine für mich hast.
Ja.
Und umso mehr Leute sich
nicht impfen lassen. Wenn ich es auch gekühlt bekomme auf minus 70 Grad, dann kann ich es mal probieren.
Ich habe gehört, die Klassenzimmer sollen sich da hervorragend
zum Lager mit Impfstoff sein. Man hat schon Anfragen. Wollt ihr nicht die Impfstoffe bei euch im Klassenzimmer lagern? Oh, ich sage jetzt lieber nichts mehr dazu, da rege ich mich nur auf. Okay, lass uns jetzt wirklich den Deckel drauf machen. Wir haben jetzt schon, glaube ich, so um die anderthalb Stunden
alles aufgezeichnet. Alles in die Kommentare, warum wir ein Laber-Podcast sind
genau.
Und die Sendung keinen Inhalt hatte. Wir sind gespannt auf eure Meinung dazu und so haben wir schon
unbedingt
dazu.
Kommentiert. Wir
freuen uns aufs nächste Mal.
Genau,
alles klar. Aber es war ein schöner Sonntag mit dir, Jerome.
Ja,
und ich hoffe,
war schön. Ihr hattet
auch ein bisschen Kurzweil in den anderthalb Stunden.
Jetzt haben die Leute ja mehr Zeit, um sich sowas anzuhören. No? Und übrigens, das neue Buch von Obama höre ich gerade.
Sehr empfehlenswert. Und in dem Sinne, bleibt zu Hause, feiert Weihnachten nur mit euren engsten Liebsten.
Ja. Wie vor nicht. Weihnachten werden wir doch schon nochmal aufzeichnen, oder?
Trotzdem. Stay the fuck home.
Man kann sich ja was vornehmen.
Tragt eure Masken, lasst euch impfen.
Ja.
Und ich möchte gerne nächsten Sommer bitte aber sowas von derben runterfahren. Ja. Und ich will, dass diese scheiße Corona endlich vorbeigeht. Das geht mir so auf den Keks.
Ja.
Es geht uns allen auf den Keks.
Ja.
Aber davon kriegen wir es nicht los.
Genau. Bis dann. Mach's gut, Adieu. Jana. Tschüss.